Wie geht's dir, Tim?
Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's auch gut.
Schön. Das war Dram gut für diese Woche.
Reicht. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist in der aktuellen Situation.
Ja. Enough said.
Enough said.
Nein, kleiner Spaß. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim.
Und ich bin Oliver.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
So früh schon mit dem Intro rein. Nicht schlecht.
Ha, geil, oder?
Ja, finde ich auch.
Tippitoppi. Und ich platze gleich mit der Tür ins Haus hinein. Ich habe dir was Kleines Blindes eingefüllt und dachte, das ist mal eine schöne Sache heute einfach, dass wir so mal starten, um so ein bisschen reinzukommen. Wir haben uns 4 Wochen nicht mehr zum Poddy verabredet. Verrückt.
So sieht's aus.
Ihr habt das wahrscheinlich nicht so gemerkt, weil, obwohl doch, ihr werdet es ja merken, weil so lange keine Folge mehr rauskam. 3 Wochen oder 4 Wochen lang.
True, true, true.
Und
wir haben 1 Woche Verzug.
Ja, wir waren so ein bisschen beschäftigt. Zwischendrin waren Ferien. Ich war 1 Woche in Barcelona. Letzte Woche hat es irgendwie terminlich nicht geklappt. Und deswegen sitzen wir heute zusammen. Umso schöner. Vorfreude, schönste Freude. Es wird ja bald Weihnachten. Und da kann man schon so ein bisschen vorfreudig sein.
Klingeling, klingeling. Nee, tatsächlich. Es ist ja so, dass gerade diese Vorweihnachtszeit irgendwie doch ziemlich busy ist. Und der Herbst und alles, was da dran hängt. Von daher klappt das nicht immer mit der Folge. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir das in den nächsten Wochen so hinbekommen, dass wir einigermaßen noch performen hier für unsere Zuhörer.
Auf jeden Fall. Wir haben ja noch Gäste eingeladen.
Das auch.
Santa Claus is coming.
Santa Claus is coming. Ich finde aber auch die Folgen nett, die wir zusammen machen einfach.
Das stimmt.
Wo wir uns dann immer wieder abgleichen und das macht ja auch Spaß.
Und es wird Zeit. Es wird Zeit.
Du riechst schon wieder am Whisky.
Ich schnüffel hier mal rein, weil hier kommt cooles Zeug aus dem Glas.
Ja.
Irgendwie würde ich mal sagen, bin ganz, also überrascht. Ich habe selbst noch nicht probiert.
Du bist überrascht, okay.
Ja, positiv. Was sagst du?
Ich sag ein Sherry-Näschen.
Mhm. Red nur weiter.
Also die Farbe ist so heller Bernstein, dunkles Gold, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, würde ich auch sagen. Das ist schon relativ düster, ne? So im Glas so. Wir haben jetzt uns jeweils 1,5 cl eingefüllt.
Hat schöne Fruchtnoten. Ich weiß noch nicht so, ob die sehr reif gelb sind oder hellrot.
Mhm.
Das könnten so sehr reife Mirabellen sein, aber auch irgendwie eher rotere Früchte. Schöne Süße, eine Fruchtsüße. Die Nase, die verspricht einem Alter. Es könnte aber auch ein sehr aktives Fass sein. Aber ich würde eher auf ein bisschen Alter tippen.
Mhm.
Also nicht so ein ganz junges Ding, sondern eher ein bisschen älter.
Ich sag mal noch nichts dazu.
Nee, sollst du ja auch nicht. Zum Alkoholgehalt kann ich in der Nase nichts sagen.
Nee. Das ist, glaube ich, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ich beiß mal rein.
Er wird ein bisschen pfirsichmäßig, finde ich. Mhm. Je länger ich dran rieche.
Mhm.
Peachy.
Ich habe so ein, ja stimmt, dieses Schweppes-Peach-Ding. Ein bisschen künstlich peachig.
Bisschen künstlich peachig, genau.
Eistee.
Mhm. Wie heißt nochmal diese walisische Distillerie? Da habe ich diesen Eistee immer im Geschmack.
Penderin,
genau.
Mhm. Lange nicht mehr ins Mikro geschmatzt.
Das muss jetzt sein, ne?
Ja, für diejenigen, die letzte Folge mit Annick Seitz noch nicht gehört haben. Könnte sein, dass wir in dieser Folge ab und zu ein bisschen ins Mikro schmatzen. Wir haben auch Feedback dazu bekommen. Aber das ist nun mal so, wenn man Food Pairing macht. Wir haben wirklich fantastisches Feedback für die Folge bekommen. Ganz, ganz viele Leute haben uns geschrieben, haben Annik geschrieben. Uns hat auch das Aufnehmen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich so ein Highlight mal wieder. Für uns beide, denke ich auch. Und du guckst ganz verstört.
Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin.
Das freut mich.
Also auf jeden Fall Alkohol direkt im Zugriff.
Ja.
Also ich habe jetzt noch keinen Whisky getrunken. Quasi mein erster. Mhm. Und der ist schon sehr punchy. Ist so relativ schnell weg, der Alkohol. Auch der ganze Brand ist relativ schnell weg. Die Frucht hast du auch auf der Zunge im ersten Moment.
Ich finde.
Sehr fruchtig.
Würzig, fruchtig.
Hm, würzig.
Beides. Hm. Aber es bleibt. Also der zweite Stück bleibt zumindest. Ich glaube, der erste war so ein bisschen.
Hm. Der zweite. Keine großartige Bitterkeit. Ich finde, vom Holz habe ich fast mehr in der Nase als auf der Zunge. Mhm.
Stimme ich dir zu. Ist wirklich so.
Und jetzt würde ich sagen, dass er doch nicht so alt ist, nachdem ich ihn probiert habe.
Okay.
Ich sage, die Nase hat, ich glaube, die Nase hat ein bisschen getrügt. Das könnte doch etwas jünger sein.
Ja. Ich muss mal gucken, ob ich da überhaupt weiß, wie alt das Ding ist. Hm. Supi.
Also ich glaube nicht, dass das ein Single Malt ist. Dafür ist er mir irgendwie zu dünn.
Okay. Double Malt?
Triple. Nee, also ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass es irgendwie ein Single Grain oder sowas ist.
Okay. Fass? Hast du vorhin gesagt Sherry, ne?
Ja, Fass hätte ich jetzt gesagt, Sherry Fass. Also Bourbon Fassgeschmack habe ich irgendwie nicht gefühlt. Also der hat eine Note, ich habe das schon mal getrunken, aber ich glaube ich.
Ich bin mir sicher, dass du das schon mal getrunken hast.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier über einen schottischen Single Malt reden, wie wir das normalerweise machen, sondern dass es irgendwas anderes ist.
Da hast du recht.
Ja. Hm. Wenn ich mir über, also wie gesagt, ich könnte auf einen Grain tippen. Ein Ire ist das nicht, glaube ich.
Nein, Ire ist das
Ire.
Nicht.
Nee,
Ire.
Also. Ire.
Ist ja irre.
Na, da hat man ja dann, hätte man ja dann vielleicht durch Botzle oder sowas ein bisschen Bourbon-Noten vom Gefühl. Die habe ich hier gar nicht.
Ja.
Was nicht heißt, dass es nicht ein amerikanischer Whisky sein kann, der irgendwie strange gemacht ist, aber ja. Weil das ist ja am Ende des Tages auch Grain Whisky aus einer gewissen Perspektive. Schwierig.
Ja, das freut mich doch mal, dass du nicht gleich wieder hier durch die Decke schießt und sagst ganz klar.
Also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Fassreifung.
Whisky muss ins Fass.
Genau. Ja, muss ja nicht sein, dass es Whisky ist. Das könnte ja auch irgendwas anderes sein. Hab ich ja auch überlegt zwischendurch.
Ach so.
Ob das nicht irgendwie nicht hier irgendwas unterjubelt.
Die Farbe lässt darauf schließen, dass es aus dem Fass kommt. Ja, das stimmt. Genau. Dieses Destillat.
Ja, aber auch keine Ahnung. Ich würde sagen, irgendwie ein Grain. Vielleicht ein Blended Grain oder irgendwas. Oder ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung.
Land?
Germany oder so?
Okay,
krass. Ich weiß es nicht.
Also ein Grain aus Germany, aus dem Sherryfass.
Viel mehr fällt mir dazu gerade nicht ein.
Alkoholstärke?
Also wenn es ein Grain ist, muss der gar nicht viel haben. Dann hat der 40, 42 oder sowas.
Okay.
Vielleicht 43%.
Soll ich auflösen?
Ja, mach mal bitte.
Okay. 50,1.
Okay.
Fass, ja, es muss ja, es kann nur ein Fass sein. Virgin Oak.
Okay.
Land, USA.
Okay.
Kentucky Straight Bourbon.
Wirklich?
Ja. Roan's Creek ist es. Und zwar kommt der aus der Willett-Brennerei. Kennst du Willett? Die machen diese verrückten Flaschen, die unten so riesig sind, die wie so eine Potstill aussehen und so einen Meter hoch sind, gefühlt.
Das ist der Standard von denen.
Und das ist, also die Marke heißt im Endeffekt Rowan's Creek. Und da gibt es, glaube ich, nur den einen hier zumindest, den man so an sich kriegt. Besteht aus sowohl Gerste, Mais als auch Roggen. Von der Mashbill her, weiß jetzt nicht, wie viele Prozente jeweils da verarbeitet wurden, aber zumindest ja höchstwahrscheinlich 51 Prozent.
Hast du diese Vanille crazy und so, wie die man normalerweise beim Bourbon ja immer hat?
Ich habe eine totale Bourbon-Nase, ja.
Okay, krass.
Ja. Und deswegen, ich war positiv überrascht, weil ich auch so ein, es ist halt so ein bisschen kräutrig schon. Und ich habe fruchtmäßig, also
selbst jetzt, wo ich's
wenn
weiß.
Dann so ein paar helle Früchte, so ein bisschen Birnenschale hatte ich noch so in der Nase. Und die lieben Leute von Wick haben mir so eine kleine Probe zugeschickt.
Ah, okay.
Und dann gibt es ja diesen Tasting Circle und wer immer mal was probieren will, kann sich da gerne anmelden, das ist ziemlich cool. Ich habe das nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, diese Brennerei. Und da dachte ich, ich fülle einfach mal so ein Ding hier ein.
Das ist doch cool. Und
ganz schön mieses Teil, ne? Also kommt mal blind, dass das ein Bourbon ist, fand ich jetzt verrückt, dass du es gar nicht mit Bourbon assoziiert hast. Für mich war in der ersten Nase sofort der Bourbon da. Aber du hast recht, das könnte natürlich auch ein Grain sein, der irgendwie ein bisschen länger gereift ist, in einem schon ein bisschen aktiveren Fass, weil die Farbe ist relativ dunkel.
Nee, wie gesagt, ich hätte gesagt, länger gereift oder kürzer in einem aktiveren Fass.
Ja.
Und
ja, keine Farbe hinzugefügt, nicht kühlfiltriert, 50,5%, 50,05% steht hier sogar, aufgerundet 50,1. Weiß nicht, warum die das so mit zwei Nachkommastellen angegeben haben.
Was ich eigen finde, ist, der ist irgendwie relativ dünn für 50%, finde ich. Also der ist super schnell weg und sehr, sehr dünn. Deswegen habe ich halt auch so ein Single Grain getippt aus. Mhm.
Ne, also beim ersten Schluck hatte ich das auch so, beim zweiten Schluck war es ein bisschen länger. Kann man machen, muss man aber nicht, oder?
Würde ich mir nicht kaufen, die Flasche. Mhm. Also hat mir jetzt nicht gefallen. Scharf. Na gut, bei 50 darf er auch. Hell ist auch irgendwie ein Lagerkorn mit 38% sein können.
Ich finde, ja, der tut halt nicht weh so. Ne? Aber du hast. Wird aber am Ende hin wirklich dünn auf der Zunge. Da hast du so ein bisschen Vanille, dann ein bisschen Kräutrigkeit.
Ich habe auch keine Klebernote, nix. Also eigen.
Das ist ja vielleicht für manche ganz nett.
Nee, aber dann hätte ich sofort gesagt Bourbon oder so, ne? Wenn ich jetzt sowas gehabt hätte. Oder so eine Vanillebombe, ne? Hätte ich vielleicht auch gesagt Bourbon.
Ja.
Aber da war ich jetzt gerade, wie sagt man das? War ich gerade irgendwie, ja, vielleicht auch einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden heute Morgen. Dann geht man rein in so ein Glas mit der Nase und hat eine andere Vorstellung. Und dann ist man dann halt auch sozusagen anders drin.
Ich glaube, du hast auch nicht erwartet, dass ich dir einen Bourbon einfülle.
Nö, aber ich habe es gemerkt, das ist kein Single Malt. Das habe ich relativ schnell rausgehört.
Ja, das stimmt.
Spätestens nach.
Also an Schottland hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte wahrscheinlich aber auch irgendwie sowas Verrücktes Deutsches oder irgendwelche kleinen Brennereien.
Aber siehst du, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es heute so viel Auswahl gibt und so viele verschiedene Dinge. Ne? Und manchmal bei Fejan ist oder so, wo du auch nicht genau weißt, ne? Selbst was ist in Virgin Oak gereift, wo du jetzt auch nicht immer sagen würdest, schmeckt jetzt wie klassischer Single Malt. Ne?
Ja.
Und von daher kann man sich da, finde ich, nur noch schwer drauf verlassen. Also es gibt so Signatures, die schmeckt man wahrscheinlich überall raus. Also wenn du jetzt einen Bomo hingestellt bekommst oder irgendwas von Isla oder so.
Selbst da finde ich es manchmal schwierig.
Ja, aber ich meine nur vom Prinzip, die haben einen sehr eigenen Charakter. Sowas jetzt, du kennst die Destillerie nicht. Du sagst vielleicht, das habe ich noch nicht, von denen habe ich noch nichts im Glas gehabt.
Ja.
Und so, ne? Also von daher. Aber cool, nein, danke. Fand ich lustig.
Aber ich finde es auch immer schwierig. Ich war, ich fange gleich mal an. Ich war jetzt beruflich für eine Woche in Barcelona und zwei liebe bekannte Freunde von uns wohnen da ja oder sie haben sich dort so halb niedergelassen. Und zwar Benedikt und Claudio von Spheric Spirits. Die zwei habe ich besucht.
Grüße.
Und definitiv Grüße gehen raus. Es war wirklich fantastische zwei Tage. Und waren da so ein bisschen unterwegs und dann durfte ich damit in die Spherix-Bude, wo alle Abfüllungen, 1 Milliarde Samples von noch in Schottland liegenden Fässern stehen und so weiter. Also bist wirklich wie im Himmel, die Eigenproduktion und so weiter. Kam ich erstmal rein, durfte.
Wohnen die da zusammen oder haben die dann ein kleines Office oder was?
Aktuell wohnen die da WG-mäßig zusammen und schauen sich jetzt aber, weil es so relativ schwierig ist, auch haben beide noch was Eigenes, wo sie dann auch jeweils immer einzeln sind. Okay. Genau, ja. Aber das ist quasi so die ein bisschen dauert, weil es auch relativ frisch ist. Und auf jeden Fall, Benedikt hat mir dann irgendwann ein Glas hingereicht und meinte, hier, riech mal, was ist denn das? Und dann habe ich so, keine Ahnung, riecht nach Whisky, ein bisschen alter, riecht aber noch frisch und so weiter und so fort. Ende vom Lied war, es war eine Fassprobe von einem Fass, was wir bald abfüllen waren, und zwar 40-jähriger Glenlivet. Und dann kam man an, hier, vergleich mal mit dem hier, das ist jetzt nur ein 30-jähriger Glenlivet, wie merkst du schon den Unterschied, oder? Das ist so krass. Ich hätte niemals auf dieses Alter, dieses hohe Alter getippt, weil der noch so frisch war und so spritzig irgendwo, auch gar nicht stark, aber halt trotzdem eine übelste Aromfracht, das Ding gehabt. Und ich hoffe, dass der bald abgefüllt wird.
Die füllen ja nicht um, ne? Also wenn die so eine alten Refill-Buden irgendwo finden, dann füllen die ja maximal in andere alte Refill-Buden. Mhm. Ne? Also ja, irgendwelche alten Sherry-Fässer, die ja schon tired sind,
ja,
und dadurch Sherry ganz overloaded.
Cool. Wirklich cool, ja.
Ja, krass.
Aber da lag ich auch so daneben, ich so, krass, wirklich. Und das gleiche dann auch mit so einem New Make probiert. Und da habe ich auch mal geschaut und da war super estrig, super fruchtig und so weiter und so fort. Und dann das gleiche, nur fast gereift. Aber ich wusste nicht, dass es quasi nur fast gereift ist. War auch so ganz leicht nur zu sehen, farblich im Glas kaum, dass der lag so ein Jahr lang in einem schon ausgelutschten Fass irgendwie rum. Und für mich hatte dieses Jahr Fass eher eine Assoziation mit, okay, ich habe hier was leicht Gepietetes, also leicht Rauchiges, leicht Torfiges, war ich auch total so schräg drauf. Muss man sich erstmal drauf einlassen und, glaube ich, richtig Zeit nehmen und dann, also ich glaube, ist nochmal ein ganz anderer Schnack, New Make zu verkosten, Unterschiede wahrzunehmen, im Vergleich zu fertigen Whisky. Und dann, wenn du nicht weißt, wie alt ein Whisky ist, eigentlich ist es ja gut. Ich meine, bei Weinen, wenn du jetzt irgendwie über Riesling sprichst, so crispy und frisch und säurehaltig und so weiter ist, nach 60 Jahren. Und warum soll das bei Whisky nicht auch sein, ja, wenn der schon ewig irgendwie im Fass liegt und das Fass jetzt nicht so super aktiv ist, sondern wirklich ein Fass war, was vielleicht ein altes Transportfass war, da schon die ganzen Aromen rausgewaschen und der Whisky einfach drin liegen kann und immer noch irgendwie eine jugendliche Frische mitbringt, aber gleichzeitig eine aufgrund des Alters gegebene Tiefe hat. Fand ich super spannend.
Ja, definitiv. Also auch wenn es Tired Casks sind, der Spirit da drin, der reift ja weiter. Mhm. Wenn es auch nur die Zerfallsprozesse, die Mini-Zerfallsprozesse sind von den Molekülen, also da passiert ja immer was. Selbst wenn es in Glas wäre, wird ja was passieren. Mhm. Ne, von daher reift das und bekommt halt eben diese Tiefe. Ich finde das ja immer wieder 50 Jahre im Fass. Mhm. Wir nehmen ihn raus und lassen ihn aber nochmal 40 Jahre im Glasballon, weil er dann nochmal sozusagen perfekt wird.
Ja, und dieses Rancio heißt das ja, glaube ich, Wahnsinn. Das Aroma, ne? Dann dieses OBF, sagen wir vielleicht.
Ja, ich meine, das ist ja, die sind ja dicht, diese Glasballons, mhm, die sind ja anders noch verschlossen.
Ja.
Und da hast du natürlich viel weniger Glaskontakt, ne?
Also, ja, und die müssen halt auch vor Licht geschützt werden.
Genau, das ist, glaube ich, der große Keller
und alles und
der
so.
Der große, ne? Killer.
Temperaturglas,
ja. Also ohne Temperaturschwankungen und
so. Ja.
Das kommt ja alles noch mit dazu, aber ich finde das super spannend, was der Benedikt und der Claudio da machen.
Ja.
Weil ich glaube auch eher, dass, wenn jetzt zum Beispiel Gordon McPhail so alte Dinge rausbringt, dann gucken die schon, dass sie schön dunkel sind. Also da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die dann die Original-Transportfässer abfüllen, sondern da gibt es bestimmt die letzten 3 Jahre noch mal ein bisschen Farbe drauf.
Ja, oder die haben von der Rennie Dinger, weiß ich, ob die Fässer gekauft haben. Ich glaube, die unabhängigen Abfüller haben viel auch an New Make in eigene Fässer gepackt. Und wenn du da langfristig denkst und sagst, so komm, der soll lange liegen, wir haben so ein paar Fässer, die jetzt nicht super viel Farbe bringen, sondern wo man auch mal sagen kann, komm, für die Zukunft.
Das war ja definitiv nicht. Ich meine jetzt aber, nehmen wir jetzt mal an, die machen so ein Ding auf und da ist halt 40 Jahre alter Glenlivet drin und der ist halt irgendwie hell. Mhm. Da gibt keiner $5,000 für aus oder Pfund oder so, ne? Sondern dann, da wollen die Leute halt Sherry haben. Ne? Und deswegen, ich will dir nichts unterstellen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das da ganz normal ist, dass man da nochmal guckt. Wir füllen die nochmal um und gucken, dass da noch ein bisschen was drauf kommt. Wenn uns auch nur für 2 Monate sind, einfach nur um diesen Farblayer da noch reinzukriegen, weil die Farbe ist ja schnell raus.
Ja.
Oder drin im Whisky. Das haben wir ja gemerkt, das geht ja schnell.
Ein Monat.
Ja.
Nicht mal. Ich glaube, den packst du rein, dann kannst du wieder rausholen. Einmal durchschwenken, durchs Fass, Woche stehen lassen, zack, bumm, weg.
Wahrscheinlich, ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das so funktioniert. Nee, deswegen finde ich auch Blind Tastings schon immer schwierig, weil irgendwo auch das, die Information, was man im Glas hat, lässt einen ja auch eine Erwartung schüren irgendwo und damit, glaube ich, dann viel besser genießen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich viel objektiver, wenn du das so machst.
Und ich weiß nicht, ob es objektiver ist, aber du bist auf jeden Fall
Gesundheit.
Du bist auf jeden Fall anders. Du bist auf jeden Fall anders. Dein Erwartungshaltungssetting ist halt irgendwie anders eingestellt. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich kriege jetzt einen Schotten, weil es ein Schottland-Tasting ist, Regionen einzusortieren und Fässer und sowas. Ne? Und vielleicht war ich jetzt auch auf Schottland und habe deswegen gesagt, ja, ist auf jeden Fall kein Single Malt, ist ein Grain, dann kann es ja nur ein Grain sein.
Ja, das stimmt.
Ne? Und dann fängst du an zu riechen, dann hast du das Gefühl, du bist eine Frucht auf der Spur, dann riechst du ja natürlich auch die Frucht.
Ja.
Ne? Und dann war wahrscheinlich meine Vanille und Virgin Oak Nase halt abgeklemmt.
Und du rennst dann manchmal wirklich bei so Blinden in Richtungen. Ich weiß noch, ich habe ja immer bei diesen Friends of Single Malts, ist ja auch so ein sehr bekannter Whisky-Blog, fosm.de, schaut alle mal vorbei. Ich glaube aus Hamburg. Und da gibt es ja immer das Blind Tasting. Und da habe ich immer mal teilgenommen, gedacht, manchmal sehr erfolgreich. Manchmal habe ich zum Beispiel gedacht, dass ein Beaumont 18 ein deutscher Whisky mit 3 Jahren ist.
Ich erinnere mich aber auch, du hast
mal gesagt, so schräg
du hast doch mal gesagt, es schmeckt so scheiße, es ist bestimmt alles Loch Lomond. Und da warst du der Gewinner.
Genau, ich habe gesagt, die haben alle die gleiche strange Note. Ja, und ich konnte sogar die Unterschiede, also von da hatten die noch hier Inchmorin und hast du nicht gesehen, als Unterscheidung. Das war quasi vor diesem Paradigmenwechsel. Genau, da war, und weißt du, warum ich das erkannt habe? Ich hatte mal von Cadenheads so einen wirklich geilen Loch Lomond. Ich glaube, 21 Jahre oder 23 Jahre, selbst du gesagt, ja, kann man trinken. Und der hatte eine ganz bestimmte Note, die irgendwie strange war, aber irgendwie auch geil. Und das hatten die alle und den hatte ich halt zu der Zeit offen. Deswegen, das war dann tatsächlich wahrscheinlich so dieses Signature-Ding von Loch Lomond, was sich da mitgeschliffen hat. Ja, das stimmt.
Die waren auch, fand ich, am Anfang der Umstellung auf diese Inchmorin und so, da waren die auch noch nicht gut. Ganz am Anfang. Da weiß ich noch, 2016, 2017, irgendwann war ich in Hamburg auf dieser Hanse Spirit, hab den Büssing da getroffen. War vor Corona war das auf jeden Fall. Und 2018, ich weiß nicht genau, wann das war. Auf jeden Fall hat der dann dort das Loch Lomond-Thema vertreten und ich kannte den dann noch gar nicht. Und hab da so über Loch Lomond abgeketzt am Stand. War mit einem Kumpel da und meinte der, komm hier, wir machen jetzt einen kleinen Flight, 4 Stück. Also wir waren jetzt zu zweit, ne? Also 8, gib mir einen 10er, passt. Ich will jetzt zeigen hier, dass
wir es können. Da war er angefixt.
Genau. Und da hat
stimmt,
er
uns ich erinnere mich an die Story.
Ja, sehr gut. Genau. Hat er uns diesen Flight eingegossen und ich muss ehrlich sagen, der letzte war der einzige, habe ich echt gesagt, aber haut mich jetzt auch nicht von Socken, der letzte ist cool. Das war natürlich auch wieder original abgefüllt, 21 Jahre, kostete irgendwie auch 150, 200 Euro die Flasche.
Ja.
Und war halt so ein Golf Special Edition.
Ja, ja, ja.
Wie gesagt, so ein 21-Jähriger. Und da habe ich, der ist ganz okay. Da so ein Karton, so einen gefühlt Meter hohen Karton da aus dem Regal geholt, wo diese Flasche drin war.
Oh, geil.
Oh. Und da haben wir natürlich gefeiert. Jungs, ihr habt einen guten Geschmack. Zumindest was unser Preislevel angeht.
Witzig.
Das war wirklich lustig.
Sehr gut.
Aber fand ich cool, dass ihr das natürlich angenommen habt, auch wenn das natürlich dann immer wieder ein Running Gag war, auch wenn ich den dann in Trebsen gesehen habe. Musste man halt mal immer irgendwie einen Spruch machen. Mittlerweile ist das ja wirklich nicht mehr so und von daher sage ich da auch immer Asche auf mein Haupt, ich nehme alles zurück.
Richtig
so. Auch alte Männer wie ich lernen noch dazu.
Recht so.
Ja.
Ja, das ist wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob ich zuletzt mal, ich habe mich jetzt immer mal so in der Rumrichtung rumgetrieben und habe mit einem Kollegen hier vom Stammi in Leipzig, der sich sehr für Rum interessiert, so ein bisschen hin und her geschrieben. Das war auch spannend, fand ich, weil das ja nochmal so ganz andere Aromenwelten aufmacht.
Ja.
Und habe mir dann mal so eine, ich glaube, das erste Mal überhaupt eine Flasche Rum gekauft. Und da war ich dann aber auch ganz schön begeistert.
Also Luke, du hast den ersten Schritt in eine größere Welt getan.
Ja, so ungefähr. Das war wirklich geil. Ja, ich habe das Ding aufgemacht, der kam an, ich habe ihn gleich aufgemacht, fand ich super Preis-Leistungs-Verhältnis, irgendwie 42 Euro für so eine Flasche, wo ich glaube eine Mischung aus Worthy Park und Hampton drin ist. So High-Ester-Kram, mega geiles Zeug. Finde ich wirklich total, also ich kenne Rum halt immer nur so dieses süße Zeug, weiß ich nicht.
Wie heißen die? Papa, Don Papa und so ein Müll, ne?
Ja, ja, sowas, aber auch andere, wo ich, oh,
das immer war so dunkel, so ungeil, süß.
Da war ja, oft so eine Note drin, wo ich so, oh, kann ja ich nicht. Die Note ist bei dem zum Beispiel sehr wenig und was rundherum ist einfach nur so purer Funk. Also wirklich purer Funk, was ja da los ist. Das fand ich auch spannend. Und wenn ich sowas blind ins Glas kriegen würde, wäre ich, glaube ich, auch lost. Hätte ich keine Ahnung. Also jetzt vielleicht, nachdem ich es probiert habe, so, aber ich glaube, das ist so schwierig, weil da gibt es ja so viele Welten nochmal, die da aufgetan werden, weil es ja überhaupt keine Regularien gibt im Endeffekt oder fast keine.
Ja, klar. Also ich glaube, in jeder Spirituose kann man sich ein Stück weit auch verlieren und da sich da reinbohren und sich die verschiedensten Dinge, die es dazu gibt, irgendwie sich damit beschäftigen.
Auf jeden.
Ist cool. Rum.
Was machen wir denn heute noch?
Wie, was machen wir heute noch?
Ich überlege gerade.
Ich dachte, wir quatschen noch ein bisschen.
Meinst du? Ich bin jetzt eigentlich durch mit meinen Themen.
Ach du,
ja. Nein, war Spaß.
Mehr hast du nicht.
Nee, ich habe aber so ein paar Announcements to make. Und zwar ist jetzt bald, ich glaube, ich hatte es irgendwo schon mal gesagt, unser wunderbares Bier- und Whisky-Tasting im Dr. Hobbs. Und falls ihr in der Nähe von Leipzig
wohnt. Da musst du bitte noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, das ist gar nicht irgendwo schon adressiert, oder? Ich höre das, ich weiß, dass es das irgendwann gibt, aber ich habe völlig vergessen, dass das geplant ist.
Am 30. November im Dr. Hobbs, unserem zweiten Wohnzimmer. Das scheint mir ein Samstag zu sein.
Verrückt.
30. November, Samstag. Das ist der Samstag vor dem ersten Advent. Das heißt, alle haben frei. Man kann also auch mal Leipzig besuchen dafür. Wird, ich glaube, abends 19 Uhr, wenn ich jetzt richtig bin, machen wir wieder ein schönes Tasting, wo wir ein paar tolle ausgewählte Craft-Biere im Dr. Hobbs zusammen mit ein paar von mir und einem Special Guest ausgewählten Whiskys probieren werden. Wir schauen uns immer vorher an, was passt gut zusammen, dass sich das Ganze ergänzt, dass sich das Ganze vielleicht auch komplett abstößt, gegenseitig Aromen verstärkt und suchen da ein paar schöne Sachen raus und werden dann einen wunderbaren Abend miteinander verbringen. Und falls ihr Bock habt, kommt einfach mit vorbei. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Und wenn nämlich noch mit dabei ist, ist der liebe, ich kann es ja einfach sagen, oder?
Immer.
Der auch liebe raus. Lukas Werner.
Ach, sehr schön.
Kommt vorbei von Star Wars und bringt ein paar Leckerchen von Star Wars mit.
Du müsstest sagen, wer Lukas ist, aber genau. Jetzt ist es ja aus dem Sack.
Für den geneigten Hörer, wir haben mit Lukas schon zwei Folgen inzwischen aufgenommen. Mhm. Eine Spontanfolge, eine geplante. Und beim Abend, als wir die Spontanfolge aufgenommen haben, dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, ich mache bald ein Tasting hier mit Craft Beer und er ist auch total Bier interessiert, ist auch voll im Thema drin. Naja, als Bamberger ist das natürlich quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen worden. Und er kommt vorbei nach Leipzig, bringt ein paar leckere Star Wars mit und dann machen wir das gemeinsam, quasi zu dritt. Also Franz, dann der Herr Werner und Icke.
Also der Lukas ist ein unglaublich sympathischer,
es macht so viel Spaß,
junger Dude. Der ist sehr lustig, ja. Das macht echt Laune, ist immer, ja, also immer irgendwie gut gelaunt.
Ja.
Und kleine Randnotiz, wenn ihr euch für College Football oder für Country oder Western Music interessiert,
ja,
habt ihr dort auch einen absoluten Fachmann am Start.
Definitiv, definitiv. College Football ist er sogar am Podcast, ne? Hat da einen Podcast sogar drüber.
Genau, ich habe den Podcast, muss ich dem Lukas übrigens nochmal sagen, ich habe den Podcast Leuten gegeben, von denen ich weiß, dass die sich Football angucken. Und die haben sich über den Ton beschwert, über die Qualität von dem Podcast.
Ja, die Lukas bei uns nochmal damals.
Feedback geben. Ja, ist noch ein bisschen in Kinderfüßen, Kinderschuhen.
Kinderfüßen. Kinderfüßen. Sehr gut. Nee, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, am 30.11.2024.
Sehr schön.
Im Dr. Hops. Wunderbares Tasting. Wolltest du das sagen?
Nee. Ich wollte nur so ein Scratch-Geräusch machen und nicht. Was hast du gemacht nochmal? Nee, das wollte ich nicht machen.
Das ist doch das Scratch-Geräusch. Nein. Nein, was ist das dann?
Keine Ahnung, was du da gemacht hast.
Das wird albern, sehr gut. Das freut mich sehr. Nee, ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe es vorhin nochmal in meinem Kalender gesehen. Oh, ja, wird mal wieder Zeit. So ein paar Tastings. Jetzt am Wochenende habe ich wieder ein Tasting, freue ich mich auch drauf. Im alten Papierlager. Ach, so kann ich gleich noch weitermachen. Ich schieße heute die Werbung raus.
Hau
am
raus.
1. Februar. Ich habe diesen Termin mit Bedacht gewählt, denn dann ist der Dry January vorbei. Am 1. Februar machen wir hier in Leipzig ein Artback-Raritäten-Tasting, wo wir ein paar schöne, alte, seltene Special, nein, wie heißen die bei Artback? Committee-Releases.
Und du trinkst auch mit.
Aufmachen, natürlich.
Du sagst mir immer bei den Tastings, im Altpapierlager trinkst du nicht mit.
Genau, aber bei dem.
Wusste es doch.
Genau, bei denen werde ich auf jeden Fall den ein oder anderen Dram mittrinken. In dem Fall gibt es auch was Kulinarisches dazu. Der Jörg vom alten Papierlager wird was ganz Tolles dazu zaubern. Es wird ein schönes Menü geben zu den Whiskys dazu. Insgesamt 6 Stück ältere, rare Sachen, die es auf dem Markt wahrscheinlich nicht mehr gibt, die wir einfach mal aufreißen. Wir haben so ein paar Flaschen noch rumstehen, wo wir dachten, es wäre schade, wenn die im Schrank verstauben. Und wie gesagt, am 1.2.25 machen wir da ein schönes Artback-Raritäten-Tasting im alten Papierlager. Tickets könnt ihr bekommen, tatsächlich auf der Webseite vom alten Papierlager, altes-papierlager.de. Einfach eine E-Mail schreiben, dann könnt ihr euch ein Ticket gönnen.
Also wer für sich oder noch jemand anderen ein oder
geiles Weihnachtsgeschenk.
Weihnachtsgeschenk gesucht, genau. Der sollte da vielleicht mal hinschauen.
So, jetzt genug Werbung gemacht.
Wieso?
Werbung.
Das ist eine Dauerwerbesendung.
Ende.
Ja. Werbung, Ende.
Ja, so ungefähr. Apropos Artback. Gab es da nicht auch wieder was Neues? 17 Jahre kam jetzt raus, schon vor.
Den haben wir auch schon ewig kein Problem im Sommer.
Den haben wir probiert, aber da war dann ewig nicht draußen. Und jetzt gibt es den so ganz normal zu kaufen irgendwie als Committee-Member. Und irgendwie gab es letztens eine krasse Aktion, da gab es auf der Artback-Website alle vergangenen oder ganz viele vergangene Committee-Releases für 85 Euro zu kaufen. Da bin ich vom Glauben abgefallen.
Im Bundle aber, du musst alle kaufen, ne? Für 900 irgendwas oder so.
Wie krass.
Du musst es, glaube ich, 10 Stück kaufen.
Ja, also, krass.
Ich glaube, die 10 Committee-Releases oder sowas.
Ja, aber coole Aktion für diejenigen, die das wirklich sammeln wollten, vielleicht welche nicht bekommen haben, konnten sich dann für, ich meine, wenn ihr heute guckst irgendwo, Artback Dark Cove, Artback Grooves, alles Committee Release, fast stark, übelst geile Buddeln. Hätte ich gerne gehabt, habe ich zu spät gesehen, hätte ich zwar nicht gekauft, ich hätte maximal,
oder
kann sein, dass es ein Bundle war.
Ich
habe es jetzt nur irgendwie über, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, irgendwelche Social Media Kanäle, Foren, keine Ahnung. Und da dachte ich mir so, was ist euer Ernst, krass. Und es muss wohl so gewesen sein, dass dann so quasi der Durchschnittspreis 85 Euro pro Flasche war, wenn man die gekauft hat, wenn man sich mit ein paar Leuten reingeteilt hat. Easy going.
Also ist für eine Flaschenteilung auf jeden Fall für eine Flaschenteilung sehr gut. Ne?
Und dann kann man die auch mal aufmachen. Ne?
Ja,
ich hatte ja immer das Problem irgendwie Artback Grooves, was hat er gekostet damals? Ich glaube 90 Euro, vielleicht waren es auch nur 85. Und der ging ja dann irgendwann hoch auf 400 Euro und die Leute waren ja alle voll bekloppt. Da hast du ja dann Aufreißhemmung oftmals. Und so, also bemerkenswert tatsächlich, dass das getan wurde. Auf der anderen Seite lässt es ja auch darauf schließen, dass die ihre Lager leerräumen mussten, dass die irgendwie Cashflow brauchen. Keine Ahnung, warum man sowas macht als so ein großes Unternehmen.
Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt eine Zeit ist, um sowas einfach mal auch zu machen. Ja, auf der einen Seite merkst du auch, das Zeug hängt jetzt auch etwas stärker bei den Händlern. Mhm. Also, wie du sagtest, ne, Artback 17, diese ganzen Committee-Releases, die gibt es ja über Wochen mittlerweile.
Ja, die bleiben
das
stehen gerade.
Das ist gerade, ist das überhaupt kein Problem.
Zenit erreicht.
Ne, und deswegen sagst du dir vielleicht, okay, wir haben hier noch Stock. Wir haben vielleicht noch, weiß ich nicht, 200 Cases von jeder Abfüllung irgendwo rumstehen oder 100 oder wie viel auch immer. Lass uns die doch mal irgendwie jetzt in den Markt pusten, damit wir uns da ein bisschen Luft machen. Ne, also von daher finde ich das jetzt gar nicht so ungewöhnlich und Guck mal, der André Haberecht, der hat bei Signatory angefangen und hat erstmal da angefangen, das Lager aufzuräumen und hat da ja dann zig Sachen noch gefunden, die ungelabelt rumstanden, die keine Ahnung was, weißt du? Und die einfach vergessen wurden nach dem Botteln.
Was für ein Glück.
Was für ein Glück. Nee, aber da kamen ja dann so Sachen, die irgendwie 2012 oder was gebottelt wurden, kamen dann ja auf einmal auf den Markt und so, ne?
Genau, da war ja irgendwie die Geschichte, was ich dann, ich glaube, das wurde so kommuniziert, dass ein eigentlich eine Exclusive für den Händler war und dass dann unter anderem solche Flaschen rumstanden und er einfach gesagt hat, los komm, dann Feuer frei, nehmen wir die, packen die nach Deutschland, die Leute haben Bock drauf. War ja dann auch so, ne? Da gab es ja 4, 5, 6, 7 Flaschen, die da auf einmal kamen für relativ attraktive Preise.
Also fürs, von dem Alter her, ne?
Genau.
Also, genau, ja.
Ja, das war echt cool. Apropos, André, hat mich sehr gefreut.
Bei Kirsch, genau.
Das ist eine feine, feine Sache. Hat die Zeit genutzt, in der quasi so ein bisschen zwischen den Türen stand, ist durch Deutschland gereist. Da kam jetzt, glaube ich, auch so das erste Video mit raus.
Ja, zu Jens habe ich es leider nicht geschafft an dem Tag.
Ich leider auch nicht.
Aber so ist es halt. Das war auf dem Dienstag oder Mittwoch.
Auf jeder Hochzeit.
Also manchmal denke ich mir, ach, müsstest du eigentlich mal hingucken. Aber es ist ja halt auch dann, hast berufliche Themen, es ist ja in der Woche auch immer schwierig. Wir kriegen ja kaum unseren Termin hier alle 2 Wochen auf dem Dienstag hin. Von daher
sitzen wir heute am Montag hier.
Genau, deswegen sitzen wir A, jetzt auf dem Montag hier, weil wir nicht schon wieder ausfallen lassen wollten. Und B, ist es ja dann tatsächlich so, dass, wie du gerade sagtest, man kann auch nicht überall hinfahren, wo irgendwo was ist.
Ja, aber dann ist mal was in der Nähe, was cool ist. Das ist halt auch schade. Ja, also ich meine, wir sind ja schon eher dünn, wie nennt man das, besät mit Whisky-Veranstaltungen. So ein paar Tastings gibt's ja, aber da gehen wir jetzt vielleicht nicht hin, weil das nicht, also da sind wir meistens nicht die Zielgruppe. Die Messen, die zwei, die wir hier im Umkreis haben, also ich habe zum Beispiel auch keinen Bock, irgendwie ins Erzgebirge zu fahren, ewig weit, auch wenn da coole Messen sind, oder nach Berlin zu fahren. Also so weit geht die Liebe nicht.
Hm, apropos Liebe in Berlin, ich fahre ja zum Tü-Tasting als Fassanteilseigner. Da ist jetzt im November auch, in der Woche vor dem,
genau,
vor dem Termin im Hops.
Ja, ja, ja.
Ist am 23. das, glaube ich, 23.11. ist in Berlin in der Beavis Bar. Das ist eine Spirituosenbar. Oha. Sehr lustig. Da gibt es keine Cocktails, sondern Spirituosen. Also eine Pur-Drink-Bar. Voll ist mit Schnäpsen verschiedenster Art.
Ja.
Und dort war vor 2 Jahren oder so auch schon ein Fassprobenabend für.
Komm. Allerdings habe ich an dem Wochenende Kinderdienst.
Ja, das ist ja genau das, wovon wir gerade sprachen. Das ist ja immer gar nicht einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Nee, ich habe hab jemanden gefunden aus Berlin, der da Bock drauf hat, und mit dem treffe ich mich dann da und passt das.
Ich würde gerne.
Wär blöd, wenn der Seed verfällt, deswegen habe ich da ein bisschen rumgefragt. Und weil der ist bezahlt halt quasi mit den Fassanteilen, hast du ja jedes Jahr 2 Seeds auf dem Tasting pro Fassanteil.
Ja.
Und das kann man dann auch
ausmachen. Du hast 5.
Ich habe auf jeden Fall ein paar mehr. Ich könnte da schon, also wie gesagt,
das ist dann mit der Mannschaft anrücken. Was im Bus voll.
Haben mich jetzt nicht 5 Leute angefragt, ob sie da mit könnten. Wenn ja, hätte ich mit Sicherheit da irgendwas machen können. Aber,
ja. Ich habe da auch überlegt, ob ich an dem Wochenende einfach, ich habe ja auch Verwandtschaft in Berlin, mit hochkomme und eventuell mich dann dort einquartiere. Und da hätte ich ja auf jeden Fall auch einen Babysitter. Weil ich habe eigentlich wirklich auch mal Bock auf so in gute Bars in Berlin zu gehen. Ich meine, das ist ja wirklich so einer der Hotspots, die haben ja mega geile Bars da oben. Da einfach dann danach mal da durchziehen und einfach mal gucken, was alles Gutes gibt. Als ich jetzt in Barcelona war, ich bin vom Glauben abgefallen, Alter. Ich war da in 2 ausgewählten Bars und ich kam da rein und ich habe noch 2 Tage danach einfach nur daran denken müssen, wie krass dieser Moment war, in diese Bar reinzukommen. Wirklich unfassbar. Und das macht man viel zu wenig. Ich meine, wir in Leipzig, wir haben hier 2, 3 Bars, die irgendwie gut sind, wo man hingehen kann. Aber das ist auch alles eher gediegen und nicht irgendwie ein bisschen mal aus der Reihe fallen.
Das stimmt.
Das ist nichts Überraschendes mehr. Kommst halt rein, ja, hast geile Cocktails, Qualität stimmt, top. Aber als ich in Barcelona ins Paradiso reinkam, dann hast du außen wie heißt denn das, wenn man so Fleisch hauchdünn aufschneidet für Sandwiches, gibt's auch einen Namen für.
Pastrami?
Ein Pastrami-Store so und du stehst da vorne und da steht nur groß drüber Paradiso. Und dann gibt es eine Tür, sieht aus wie die Tür vom Kühlhaus. Machst die Tür auf, also musst erstmal draußen einen Code einscannen mit dem Telefon, dann kriegst du eine WhatsApp und sagst sie, okay, sie sind hier auf der Liste. Wenn sie eine WhatsApp bekommen, können sie so langsam herkommen. Wenn sie die zweite WhatsApp bekommen, dann, dann werden sie reingelassen. Und dann wirst du mitgenommen und auf einmal schreit der Typ, der dich mitnimmt in die Bar rein, hey, that's Tim from Germany, und die ganze Bar rastet aus. Und ich dachte, Alter, wo bist du hier gelandet? Mega krass, also wirklich unfassbar kranke Cocktails. Ich hatte irgendwie auf einmal einen Kopf, ich habe auch nicht drauf geguckt. Erstmal war die Karte, du hast die Karte aufgemacht und die Karte war gedruckt auf, weiß nicht, ob es Papier oder Plastik war, auf jeden Fall war es lichtdurchlässig und die Karten haben geleuchtet. Die Karte aufgemacht hat es geleuchtet, so richtig ins Gesicht rein, so als wäre das quasi wie ein Tablet oder sowas. So, und dann habe ich mir einen Cocktail bestellt, wusste auch nicht, was ist, klang aber vom Aromen her geil, irgendwas
Spanisch halt.
Nee, war schon auf Englisch. Also, und okay. Auf einmal bekomme ich einen Keramikkopf hingestellt, dann macht er den Deckel vom Kopf ab und da ist ein Gehirn drin. So, und dann dachte ich, krass. Ja, und es war, glaube ich, ein Ei, ein Zirbeneis. Was aus dem, also das Gehirn konnte man dann löffeln. War schon total strange. Verrückt, irgendwie geiler Cocktail aber. Und dann habe ich mir dort einen super cool Martini bestellt. Und da haben die, normalerweise Martini, ganz viel Eis, Wermut, Gin. So.
Wenig Wermut, viel Gin.
Sehr gut. Was die gemacht haben ist, die haben eine kleine 5cl Flasche mit Wasser so runtergekühlt, dass wenn du die Flasche öffnest und das Wasser rausgibst, das Wasser an der Luft gefriert.
Ja, okay.
Das heißt, die hatten eine tiefgefrorene.
Aber manchmal bei Bier, wenn man das zu kalt im Eisfach hat, dann willst du es ausgießen und dann fängt es an einzufrieren, während du das ausgießt. Dann,
Da hatten die eine tiefgefrorene Olive im Glas und dann kam auf einmal der Inhaber von der Bar an mit einem Tablett, stellt das Glas dahin, dann auf dem Tablett war halt im Endeffekt diese kleine Flasche mit dem Wasser, dann so eine kleine Sprühflasche, da dachte ich mir, okay, dann eine akkurat in einem Quader geschnittene Zitronenzeste und dann eine Flasche Trüffelgin, hauseigen. Und dann hat das Zeug da reingekippt auf die Olive, dann hast du so ein kleines Türmchen Eis da drauf und da drauf kam dann der tiefgefrorene Gin auch wieder. Der ist natürlich nicht gefroren, aber war halt super kalt. Und natürlich dann einfach nur aus einer Sprühflasche.
Der Wermut.
Ja. Und ich sag noch so, and a little bit of the Chanel No. 5. Da saß ich da, Alter, was ist denn jetzt hier los, wirklich? Also allein diese Zeremonie, da zu sitzen, dieses Getränk so zu zelebrieren, war halt, es war auch nicht teurer, als es bei uns hier ist. Ich glaube so 15€ für den Martini, was halt auch einfach meine Erfahrung war.
Allein für die Show schon.
Mega geil, hatte direkt einen Platz an der Bar. Ich saß da anderthalb Stunden drin mit zwei Cocktails, habe einfach nur geglotzt.
So. Warst du alleine da oder mit Benedikt?
Nee, Benedikt war dann in der Zeit, Benedikt hat sich ein kleines Getaway selbst gebaut, zwei Stunden südlich von Barcelona, der war dort.
Hat er mir erzählt, ja. Okay.
Genau, und da hat das nicht geklappt, war auch in Ordnung. Natürlich ist es immer cooler, wenn man da irgendwie zu zweit ist, aber ich wollte es halt einfach.
Ach du, ich setze mich auch gerne alleine an den Tresen. Ich hätte auch
keinen Spaß. Ja, aber irgendwie ist es schon cooler, wenn man da irgendwie.
Ja, aber so dann nimmst dann bist du. Hat. Weißt du, wenn du jetzt mit Benedikt da sitzt, klatschen ganz
Tag
über Whisky, du bist dann auch ganz. Du bist dann gar nicht
so in der Bar. Ich war voll im Moment, ne? In dem. Deswegen. Also das war wirklich cool. Also wie gesagt, Paradiso 2022, beste Bar der Welt. Habe ich nur durch Zufall entdeckt, weil ich da in diesem Viertel Born unterwegs war und dachte mir so, oh hier, das sieht irgendwie verrückt aus. Dann Google Maps aufgemacht, dann kurz geschaut, schon zwei Tage vorher, okay, was ist das? Und dann habe ich gesagt, okay, krass, da musst du mal hin. Und dann war ich noch im Dr. Stravinsky, auch cool, so eine, gehört glaube ich dem gleichen Eigentümer, gleich um die Ecke, 3 Minuten entfernt dort, eine total coole Bar, total cozy, ganz anderes Konzept. Ganz oldschool, alle in schwarzer Baruniform und sehr gediegen und aber auch wieder total verrückte Cocktails, weil die sich immer mit lokalen Techniken beschäftigen. Da hatten die zum Beispiel ein Teil der Karte, da ging es um Ziegenkäse, der verwendet wurde, und ein Teil war, glaube ich, Butter. Mhm. Und dann hattest du halt so Fatwash-Cocktails und also so von den Techniken her wirklich total verrückt. Und was ich da aber mitbekommen habe und was ich, glaube ich, nie gesehen habe, unsere Bars in Deutschland oder zumindest in Leipzig, was ich hier noch nie gesehen habe, ist, wenn du halt dort einen Negroni bestellt hast, dann machen die eine Flasche auf, schütten dir was da rein, das ist halt alles premixed. Weil die wahrscheinlich dort schieben müssen, um das dort in dem Maßstab tun zu können. Die hatten da wahnsinnig viele Leute vom Service, das war total verrückt. Ja, du hattest da, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Bartender plus 2 Servicekräfte, die dort, naja, der Barraum war jetzt nicht riesig, das Ding geschmissen haben. Und auch da wieder habe ich 2 oder 3 Cocktails getrunken, die alle für sich standen und wirklich auch wieder verrückte Aromen mitgebracht haben. War auch eine total coole Erfahrung.
Wir hatten ja die Diskussion mit den Jungs von der letzten Runde, mit Manu und Chris. Erinnerst du dich vielleicht noch dran in unserem Poddy, wo es um das Thema Premixing und sowas ging? Und ich würde heute, wenn ich jetzt Besuch kriegen würde, größer 4 Leute, eine Runde, dann würde ich auch einfach 1, 2 Premixes ins Eisfach schmeißen und entspannt die Dinge ausschenken, Eis rein,
Gluck drauf. Vor allen Dingen, wenn es um irgendwas geht, was
Standards, ne?
Was also kein
Negroni, also Sachen, die man gut vormixen kann, wo nichts drin ist, was zerfällt, ne? Also
das und was ich ja
selbst ein Gin Basil Smash.
Sowas, genau.
Den kannst du, also das darfst, also es geht nicht über Nacht, ne? Weil dann wird das Chlorophyll aus dem Basilikum wird dann dunkel oder braun. Deswegen, das muss, aber ist wenn da du
nicht genug Säure drin.
Nee, also das, also hat der, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber Jörg Meyer hat es gesagt, der hat mal Reste gehabt und es war dann am nächsten Morgen braun. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil du premixst ja nicht 20 Liter, ne? Nee. Du machst das halt so.
Eine Flasche?
Machst du eine Flasche 0, voll.
0,7er Flasche, genau. Die du irgendwo noch leer rumstehen hast.
Und die wird alle.
Das genau. Ich habe das ja letztes Jahr zum Silvesterabend gemacht, da habe ich ganz entspannt, wie heißt das Zeug hier mit dem Kaffee? Espresso Martini, vorgemixt. Und was du dann gemacht hast, war einfach, du hast dein Glas genommen, hast das halb voll gemacht oder so viel, wie du halt wolltest, mit dem Zeug, das habe ich dann einfach in einen Shaker gegeben, Eis rein, richtig nochmal kalt geshakt, dass da auch der Schaum entsteht, eingefüllt, zack, bumm, fertig.
Genau.
Dauert 2 Sekunden, why not? Und das ist mir da, wie gesagt, aufgefallen, dass das teilweise so war. Und aber von den Zutaten halt, da war halt quasi nichts Standard. Also ich habe einen Hanky Panky getrunken, das ist im Endeffekt Gin, Roter Wermut und Fernet Branca.
Ja, genau. Mhm.
Und was die halt gemacht haben, die haben den Fernet Branca genommen und haben den destilliert nochmal. Also redistilled Fernet Branca war da drin. Und dann war das einfach ein klarer Cocktail.
Okay.
Das heißt, die haben auch den roten Wermut durch, weißen Wermut oder irgendwas ersetzt. Und dann war das ein glasklarer Cocktail. Hat aber auch wieder so verrückt geschmeckt. Du hast den Hanky Panky identifizieren können, aber halt auch wieder so viel anderes. Und da dachte ich mir so, ja, cool. Also auch mal so um die Ecke gedacht, neue Sachen, war wirklich spannend. Also wenn ihr mal in Barcelona seid, 3 Bars, ich war nur in 2 davon. Die dritte ist Sips, ist glaube ich aktuell bei den Top 50 Platz 3, war ich leider nicht. Eine ganz kleine Bar auch nur. Da sollte man mal hingehen. Paradiso, wer es ein bisschen lauter und bunter mag. Und Dr. Stravinsky, wer es ein bisschen gediegen mag, mit wirklich guten Cocktails. Und das Geile ist auch diese Hospitality, diese Freundlichkeit. Die kümmern sich um einen. Die gucken dich an und sagen so, bist wahrscheinlich das erste Mal hier. Dann haben sie erstmal erklärt, wie die Karte funktioniert. Die hatten als Karte im Dr. Stravinsky einfach mal eine Flavor Map, wie man das auch vom Whisky kennt. Ja, und auf dieser Flavor-Map hatte man im Endeffekt die ganzen Geschmacksrichtungen, die es gibt, ne? Und da dann dazwischen ein Netz gesponnen mit allen Cocktails, die auf der Karte sind. Dieses Ding war selbst gemalt. Ja, für jede Karte, die hatten. Total verrückt. Und die haben ja auch immer mal andere Cocktails auf der Karte. Also steckt schon relativ viel
Arbeit drin.
Aufwand und Arbeit drin. Ja, also das ist wirklich cool. Also, und sowas habe ich hier bei uns, zumindest in Leipzig, nicht annähernd. Ist, glaube ich, auch nicht möglich, aufgrund des fehlenden Tourismus in dieser, also das ist natürlich in Barcelona absoluter Fluch und Segen zugleich, da funktioniert sowas und deswegen Berlin wäre vielleicht mal ganz geil für sowas oder mal, hätte ich Bock. Ich glaube in Deutschland, wo gibt es denn sowas? Das gibt es in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, das war's.
Köln.
Ja, Köln.
Vielleicht Köln okay, noch.
Ja, Köln gibt es ein paar gute Bars auch, die haben inzwischen auch dieses, ich glaube, Bar Symposium Cologne oder so ein, wo viele zusammenkommen. Ja, aber dann hört es schon auf. Vielleicht mal noch so ein paar Leuchttürme zwischendrin. Ja,
Gibt bestimmt eine gute Bar in Stuttgart, gibt bestimmt eine gute Bar in Düsseldorf.
Ja, wir müssen auf jeden Fall auch mal nach Lutherstadt-Wittenberg. Einer unserer Hörer, Martin Kramer, Grüße gehen raus, wenn du das hörst, lieber Martin.
Der Martin.
Hat in Wittenberg die Charles-Bar.
Die Wittenbar.
Die Charles-Bar. Und hat auch immer mal geschrieben, kommt doch mal vorbei, macht ja, auch mal Whisky-Tastings.
Komm, machen wir.
Spannend. Das jetzt viel Liebe an Bars. War für mich so ein kleines Highlight auf jeden Fall. Das war so der letzte Tag, dass ich da war. Die Arbeit war komplett getan. Da dachte ich mir so, ich gönne mir noch mal was. Und habe mir dann, wie gesagt, in Barcelona da diese zwei Bars noch angetan.
Hast du die am einen Abend mitgenommen oder ja, an zwei Abenden? Okay. Nicht schlecht.
Ja, ich war auch jeweils, wie gesagt, ich glaube, im Dr. Stravinsky war ich 2 Stunden. Im Paradiso war es dann halt auch wirklich, also die schieben schon, ne? Also dadurch, dass du auch diese Liste hast und immer wieder Leute nachkommen und die Cocktails sind relativ fix fertig, weil auch dort, die hatten halt einfach 5 Leute hinter der Bar stehen, die halt dauerhaft geballert haben. Ja, die haben wirklich bam, 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 bam. Und dann immer noch einen, der für den Service einfach nur die Übersicht hat. Dann 3, 4 Runner, die dann, also das war wirklich krass organisiert. Aber du hast das irgendwie auch nicht gemerkt. Man hatte nicht das Gefühl, dass die einen loswerden wollen oder sowas. Auf der anderen Seite, ich habe dann für mich gesagt, so okay, reicht jetzt. Ciao, Kakao. Es war schön, es war gut.
Ja, das ist ja so. Man muss ja wissen, wann der Moment ist,
genau,
wo man geht.
Ja.
Genau. Nee, ist doch schön. Ja, klingt cool. Also klar, das ist natürlich immer was Besonderes, wenn man irgendwo anders ist und dann auch da irgendwie das Ganze aufsaugt.
Ja, also die Stadt sowieso. Ne? Also kann ich jedem empfehlen.
Ich hatte ja ein bisschen Angst um dich, habe ich ja geschrieben, wie es mit dem Wetter ist, weil ja 200 Kilometer weiter südlich oder 250 Kilometer weiter südlich, wo du da warst, eigentlich gerade Valencia abgesoffen ist, ne?
Absolut, also Valencia ist wirklich, es waren ja erschreckende Nachrichten definitiv, die man da bekommen hat. In Barcelona zu der Zeit habe ich davon nichts mitbekommen. Wir hatten, als ich hingeflogen bin, ein Delay von 1/2 Stunde, weil wir keine Freigabe bekommen haben zum Landen, weil es wirklich auch schwere Regenfälle und auch die schwersten Regenfälle seit langem in Barcelona gegeben hat. Also ich kam dort an, ich glaube gegen Mittag bin ich in Barcelona gelandet und da war es im Endeffekt vorbei, aber du hast halt überall in der Stadt gesehen, wie das Wasser noch da war. Ja, und als ich dann wieder geflogen bin eine Woche später, dann ist, glaube ich, also jetzt von heute aus gesehen, vergangene Woche am Sonntag, einen Tag nachdem ich weg war, ist ja auch der ähnliche Regen über Barcelona hereingebrochen.
Okay, krass.
Glück gehabt. Ich sag nur, wenn Engel reisen.
Ja, ich habe das zu meiner Frau schon gesagt, wir haben auch mal Glück bei sowas. Also wir, entweder wir kommen, wenn das ganze Elend gerade zu Ende gegangen ist. Und also wir sind mal an der kalifornischen Küste lang gefahren, da qualmten links und rechts noch die Bäume vom Waldbrand. Und da wir sind um 10 Uhr durchgefahren und seit 9 Uhr war die Straße freigegeben.
Krass. Also
dieser Number 101, oder wie der heißt, die 101. Diese Küstenstraße, ja, genau. Oder quasi sich, wir sind auf Malle gelandet und sind mit dem Bus ins Hotel gefahren und links und rechts waren so umgedrehte Autos auf dem Kopf im Schlamm. Und wir sind mit dem Bus da durchgefahren, ne? Und da war noch nichts geräumt und so.
Verrückt.
Ne? Da war am Wochenende vorher noch Weltuntergang und wir sind dann da irgendwie ein paar Tage später da gelandet, ne? Also da haben wir irgendwie öfter.
Scheiß Touris.
Ja, manchmal ist auch die politische Großwetterlage, ne? Ich war in Dubai. Ostern würde ich jetzt auch nicht mehr hinfliegen. Wir sind ja geflogen, Türkei, Irak, Iran, Dubai. Heute fliegen die auch nicht viel besser. Ägypten, Sudan und dann Dubai. Ja. Ne? Das ist so 50 Kilometer an der iranischen Grenze entlang. Ja. Ne? Das ist ja auch alles nicht so das, wo man eigentlich gerade hin will.
Ja, aber also das steht ja eh auf einem anderen Blatt.
Nee, ich meine nur, ne? Also das war, vor Ostern war das alles noch zumindest da so aus der Sicht entspannter als jetzt, ne?
Ich muss auch sagen, ich habe mir da echt Gedanken gemacht. Ne? Ich bin ja, als Lehrer habe ich ja das große Privileg über Erasmus Plus, quasi, was ich da gemacht habe, war ja im Endeffekt eine Fortbildung. Und habe da das große Privileg, da Erasmus Plus nutzen zu können. Habe ich aber auch so gedacht, krass, ich habe mir jetzt hier einen Flug gebucht, Leipzig nach Barcelona und bin gerade von Leipzig nach Frankfurt geflogen.
Ja, weil von hier kein Direktflug geht.
Genau, gibt keinen Direktflug und mit der Deutschen Bahn bist du, Entschuldigung, nicht auf der sicheren Seite, dass das funktioniert.
Bist im Flieger auch nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall, die Unsicherheit ist viel, viel größer, na klar.
Genau, ja. Und da habe ich dann auch so kurz so irgendwie mit mir gehadert.
Naja, Anschlussflüge finde ich aber okay.
Ist ja trotzdem ein Inlandsflug. Hätte auch noch gedacht, muss das jetzt sein? Auf der anderen Seite habe ich, als ich gebucht habe, überhaupt gar nicht geguckt, wo ich lang fliege. Ich habe einfach geschaut, Leipzig, Barcelona, geil, geht ein Flug, zack, bumm, gebucht. Schnell, einfach schnell buchen, damit du noch irgendwie, ja, habe ich gar nicht nachgeschaut. Aber noch was anderes Erfreuliches. Ich habe jetzt zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren, gönnen wir uns schön 6 Tage Schottland.
Ach, sehr gut.
Im Winter, wenn keiner da ist.
Mit Family?
Ohne Family, also nur meine Partnerin und ich, ohne Kinder zumindest. Ja. Düsen war am 26. nach Edinburgh und dann gucken wir einfach, ich will gar nicht in Brennereien gehen oder irgendwas, sondern einfach Schottland im Winter.
Er will nur vor Brennereien stehen, im Shop.
Nein, ist mir egal. Da wird eh alles zu sein. Also ich habe gar keine Erwartung. Ja. Es wird alles zu sein, was an Brennereien ist. Ich habe gerade schon geschaut, die Fähre im nächsten Sommer für den Sommerurlaub, da können wir sowas machen. Aber jetzt so, da habe ich echt Bock drauf, einfach mal ohne großartig viele Touristen, ohne Stechmücken und einfach mal das Land genießen.
Vor Mai oder nach September? Wegen den Stechmücken. Wurde mir gesagt. Vor Mai oder nach September?
Nee, im September geht auch klar. Also wir waren damals, wir waren mal im September tatsächlich. Und das war total entspannt. Und was mich da total geflasht hatte, war, dass wir wir waren oben, also Torso ganz im Norden, bisschen weiter westlich noch. Und wir hatten dort so warmes Wetter, dass wir da in kurzen Hosen und T-Shirt im September in Nordschottland rumlaufen konnten. Das war wirklich total verrückt. Ich gehe jetzt natürlich nicht davon aus, dass wir das jetzt wieder können. Ich hoffe, dass es kalt wird und ich hoffe, dass es rau wird. Da habe ich eigentlich Bock drauf und dann mal raus, eine Runde wandern gehen, vielleicht mal hoch auf den Ben Nevis oder so. Mal schauen.
Also bei mir hat sich, ganz lustig, dass du das ansprichst, bei mir hat sich fürs kommende Jahr auch ein kleines Türchen aufgemacht in Richtung Schottland. Und zwar ist es so, dass ich aller Voraussicht nach eine Woche zusätzlichen Urlaub haben werde nächstes Jahr. Also einen, der nicht für die Familie verplant ist. Das würde aber auch heißen, dass ich außerhalb der Ferien wahrscheinlich dann mal nach Schottland fahren werde.
Ja, geil.
Für eine Woche. Ich weiß noch nicht wie, mit wem, wann, keine Ahnung, nix. Aber ich werde auf jeden Fall eine Woche haben, die nicht mit der Family verplant wird.
Ja, cool.
Wird übrig sein.
Also einfach mal feuerfrei.
Ja, muss man halt gucken, mal rumfragen, wer fährt, wann, wie und so. Ich habe schon ein bisschen so meine Fühler ausgestreckt über die Anreisemöglichkeiten und alles. Und
ja.
Mal gucken, nächstes Jahr, vielleicht.
Also wie gesagt, ab Berlin Anreise super entspannt. Ich bin heute Morgen unterwegs gewesen, musste so ein bisschen organisatorische Sachen machen und stand irgendwie an der Bushaltestelle und es ist mir eingefallen, Kacke. Es ist ja Brexit. Und bin ich heute nochmal schnell aufs Bürgeramt und habe mir mal einen Reisepass bestellt.
Du hast keinen.
Ich habe keinen Reisepass. Wozu? Okay. Ich reise nicht, also ich bin die letzten 15 Jahre nicht ins nicht-europäische Ausland gereist. Gut, das heißt, es war alles innerhalb der EU. Selbst als ich in Großbritannien war, war das vor dem Brexit. Und ich habe tatsächlich keinen Reisepass.
Ja. Jetzt hast du einen bestellt.
Jetzt habe ich einen bestellt und da ist mir auch wieder so, alter Schwede, Reisepass. Ja, wollen Sie es aber wissen. Hm.
Finnland ist ja zum Glück mittlerweile in der EU.
Finnland ist in der EU. In der EU. Finnland macht auch Whisky, ne?
Ich hörte davon.
Ja. Das stimmt. Und wir hatten ja auch schon immer mal so ein paar finnische Whiskys hier bei uns. Und wir haben ja letztens in der Folge, die wir vor der Folge mit der Annick aufgenommen haben.
Die Folge vor der Folge.
Genau, also in der Folge, die wir
vor
der Folge mit der Annick aufgenommen haben, haben wir darüber geredet, dass ja, passt das? Ja. Die Brennerei Kyre einen spannenden Whisky rausgebracht hat, oder war das nach? Nee, das war vor der Folge. Einen spannenden Whisky rausgebracht hat. Und zwar die Sauna-Stories. Und wir haben das in der Folge erzählt. Und auf einmal habe ich auf Instagram von einem gewissen Micha eine Nachricht bekommen. Und Micha ist der neue Brand Ambassador von Kyrill. Der hat unsere Folge gehört.
Sag nochmal seinen ganzen Namen.
Micha Fritzen.
Micha Fritzen.
Brand Ambassador bei Kyrill seit neuestem, seit jetzt Mitte des Jahres, würde ich sagen. Kommt, glaube ich, aus München. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, haben ein bisschen gequatscht und so weiter. Und er hat gesagt, komm, ihr wollt den probieren, ich schicke euch ein Sample zu. Und hat er uns ein Sample eingepackt und kurzerhand hier hochgeschickt, was mich sehr gefreut hat. Und deswegen habe ich ihn heute einfach mal mitgebracht. Ich finde es wirklich spannend, die Geschichte dahinter.
Sauna-Stories. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt eingegossen, das ist der hellste Kyrill, den ich je gesehen habe. Jetzt vom New Mac mal abgesehen.
Ja.
Also von den Whiskys ist das der hellste. Der sieht aus wie so ein leicht gereifter Hogshead. Schotten-Whisky.
Mhm.
Ne? Also der wenig Fass abgekriegt hat.
Mhm. Das stimmt. Also ganz kurz nochmal vielleicht.
Erzähl mal die Sauna-Story.
Die Sauna-Story. Naja, eigentlich ganz einfach. Die haben eine Sauna gebaut, beziehungsweise hatten eine Sauna und haben dort in einer Sauna den Whisky gelagert. Diese Sauna hat ungefähr, ich muss mal gucken, ich glaube 55 Grad Celsius und in dieser warmen Sauna reift der Whisky. Und es gibt so ein paar verschiedene Fässer. Das ist jetzt die Nummer 1. Sauna Stories Number 1 kommt aus dem Planteray Rum Cask. Also beziehungsweise hat einen Finish in diesem erlebt und durfte, wie gesagt, in wirklich einer Sauna reifen, was ich total witzig fand. Weil sehr, also komm, es ist ein Marketing-Gag.
Planteray oder Plantation?
Nee, Planteray.
Planteray, okay.
Planteray.
Sagt mir nix.
Ja.
Und riechst du die Ananas, Tim?
Die Ananas?
Ja, beim Rum.
Krass. Hast du mir gerade einen Floh ins Ohr gesetzt, aber ich so riech sie wirklich. Ja. Ich riech sie wirklich.
Riechst du auch ein bisschen.
Ich riech sie wirklich, weil es ist wirklich jamaikanischer Rum und der hat ja oft Ananas und Banane.
Wenn du das Rum-Thema hast, dann siehst du ja irgendwie so Musikinstrumente, Pineapples und so, weißt du?
Ja, du siehst immer die Tiki-Cocktails und so weiter, ja. Das ist wirklich so. Aber jetzt nochmal kurz zu dem Thema an sich zurück. Ich finde es ja total geil, wenn eine Brennerei, die müssen Marketing machen und es gehört auch dazu. Und ich finde es aber so cool, dass die halt mit ihrem Hintergrund in Finnland und dieser Verbindung zwischen Finnland und Sauna, was ja offensichtlich ist, genau das machen und einfach mal sagen, komm, dann knallen wir halt einfach die Fässer in eine Sauna rein. Natürlich heizen die nicht hoch auf irgendwie 90 Grad oder so, aber trotzdem schaffen sie ja damit genau das, was vielleicht in zum Beispiel den USA gemacht wird.
Ja, ich meine, davon abgesehen bezieht sich ja sowieso auf den Gründungsmythos, ne, dass diese fünf oder sieben Dudes, ich weiß nicht, wie viele das waren, ja in der Sauna quasi beschlossen haben, also beim Saunieren beschlossen haben, wir werden jetzt unsere eigene Distillerie gründen.
Ja.
Ich glaube, fünf waren es, ne?
Ja.
Genau, von daher finde ich das auch cool, diese Story weiter zu spinnen und dem eine neue Erzählung hinzuzufügen. Wobei ich gar nicht weiß, ich meine, das ist ja wirklich nur ein Marketing-Gag, weil das hat, betrifft ja kein Volumen, wenn du sagst, die liegen da ein paar Fässer in der Sauna. Ich glaube, denen geht es ansonsten ziemlich gut, ne?
Ich denke schon. Also vielleicht ist die Sauna einfach auch riesig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das nur gehört habe oder ob es wirklich so ist, dass diese Hitze, die da quasi eingeleitet wird, auch von der Brennerei kommt. Also ist also auch nachhaltig. Also man macht da jetzt nicht extra ein Feuer oder sowas, was ja Sinn ergibt.
Ja. Klar, auf jeden Fall.
Leitest das
aus der Abwärme rein. Baust du eine Holzhütte hin, das ist Zack, ja dann boom. Quasi eine Sauna, ja. Das ist genau. Ja schon.
Ja, eigentlich cool.
Kannst du zwischendurch mal saunieren gehen?
Und ich bin gerade überrascht, wenn ich den blind im Glas gehabt hätte, hätte ich niemals Kyrill gesagt.
Jetzt, wo ich es weiß, riecht er natürlich voll nach Kyrill, ne? Aber wo ich es weiß, schon.
Natürlich, hat alles Würzigkeit, Frische.
Nein, diese Roggennote hast du natürlich schon da. Stimmt. Aber ob man die riecht, wenn man nicht, wenn du jetzt denkst, das ist ein Schotte, dann bist du vielleicht, okay, was hat so eine Note? Ne? Und dann bist du im Rumüberlegen. Mhm. Und dann landest du nachher noch bei Beaumont oder so, wo du völlig falsch abgebogen bist.
Ah, ist gar nicht so abwegig.
Das sage ich, deswegen sage ich das doch.
Das ist gar nicht so abwegig, was du da erzählst.
Ja. Nee, weil der diesen, also die, weil man vielleicht diesen Roggencharakter auch ein bisschen mit so einem quarzigen,
ja,
Muff verbinden.
Das Spannende ist allerdings, dass die, also ich finde, es ist ein grenzwertiger Whisky, weil diese schon tropische Frucht kurz davor ist, ins Seifige abzudriften, ohne seifig zu sein. Wenn da mehr davon wäre, dann wäre es seifig.
Ja, oder die Frucht müsste ein bisschen mehr in Süße gehen und weniger in dieses.
Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Also ich finde gerade, die Nase ist richtig gut. Die ist
schön.
Aber die ist tatsächlich grenzwertig. Hm. Schön. Man sagt nicht Skol. Sagt man nicht irgendwie Kippen?
Ich hätte gedacht, alle Skandinaven sagen Skol.
Nein.
Auf der
Kippis.
Zunge. Kippis. Kippis runter. Auf jeden Fall ist er auf der Zunge natürlich schon ein Kyrö.
Also auf der Zunge ist er absolut ein Kyrö. Ölig.
Sehr ölig.
Cool.
Puncht.
Hat ordentlich, ich glaube auch über 50, ne?
Ja, okay.
Definitiv.
Ich habe schon vergessen, was haben die im Normalfall? 46, 48, 50? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht, 50,8. Also ähnlich wie unser erster heute.
Ja.
0,7 Volumenprozente mehr.
Aber der hier ist natürlich viel dickflüssiger, viel
cremiger. Der ist wirklich, ne, cremig, wirklich, ölig, cremig. Allerdings, wenn ich jetzt getrunken habe, tritt die Nase so ein bisschen zurück. Und der Kyrö selbst kommt raus. Und jetzt kommt so, du hast so eine unterschwellige, dunkle, diese Brotnote, diese Roggennote, die hast du halt jetzt unterschwellig.
Also, Roggenkruste.
Ihr könnt euch jetzt im Endeffekt, wäre wieder ein geiles Food-Pairing, jetzt ein geiles Roggenbrot dazu mit einem fruchtigen Aufstrich. Wäre sie genau da, würde sich super unterstützen. Wäre genau das. Also du hättest quasi den Whisky auf dem Brot. Ich weiß nicht, ob es Ananasmarmelade gibt, aber irgendwas Tropisches gibt es bestimmt.
Müsste man mal Anik fragen, was die da als Kontrapunkt reinsetzen würde.
Dass sich das noch mehr rausbaut? Na klar, ganz einfach, Nutella-Brot.
Nutella?
Dunkle Schokolade. Also wenn ihr Ding...
Und darauf dann noch Rosmarin.
Wenn du, ja, irgend sowas, genau. Also das wäre es wirklich. Ich glaube, was Kräutriges, weil das hast du hier gar nicht drin.
Na doch, irgendwie auch schon, aber...
Nee, finde ich nicht. Also es ist sehr... Du hast wirklich diesen Mix. Das ist schon, es ist nicht nur Ananas oder irgendwas. Es ist tropisch einfach, eine helle, tropische Frucht. Das ist nicht so ein Steinobst, das wir hier bei uns kennen.
Gar nicht.
Kräuter habe ich nicht.
Ich finde diese
Basilikum würde dazu passen.
Ich finde diese Roggennote, die passt, die hat auch eine gewisse Kräuterigkeit irgendwo in sich drin.
Mhm. Schön. Weiß gar nicht, gibt es den noch zu kaufen? Ich glaube, der war relativ schnell weg. Ne? Wir sind
voll, ich habe den gar nicht gesehen.
Wir sind voll spät.
Ich habe den gar nicht gesehen, aber ich habe auch jetzt irgendwie länger nicht geshoppt. Nee? Nur nach Dingen geschaut, die dann shoppens würdig wären.
Also ein paar Leute haben den hier noch, hier Man's Needs und so. Habe ich noch nie gehört, den Shop. Whisky.de hat auch noch einen da. Ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich gar nicht nachgesucht.
Ich auch nicht. Ich fand es aber spannend, die Geschichte halt einfach, und wollte es halt einfach probieren. Umso mehr freut, also wir müssen ja auch mal unsere Vorteile als Podcaster, die wir hier gratis Content erstellen, ausnutzen. Und insofern vielen Dank nochmal, Micha, fürs Zusenden des Samples.
Vielen Dank. Und für uns ist das ja nicht gratis. Nein, alles gut.
Und insofern ist das echt cool.
Nein, da freuen wir uns auch immer.
Es ist so ein bisschen spritzig auch gerade.
Ja, auf jeden Fall.
So, nicht Brausepulver, aber so irgendwas in der Richtung. Ja. Spannend. Könnte ich mir gut vorstellen mit irgendeinem Begleit-Foodie.
Ja. Könnte ich mir auch jetzt, also klar, wenn ich jetzt mich da ein bisschen reindenken würde, dann würden mir vielleicht auch zwei andere Sachen noch einfallen. Mhm. Aber dann kriege ich Hunger, mache ich jetzt nicht.
Du darfst nicht essen, ne?
Na doch, warum? Aber ich darf kein Roggenbrot essen.
Ach so, siehst du, da sind wir doch schon wieder.
Wenn wir noch Brioche nehmen oder sowas, darf ich auch nicht essen.
Ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Ich kann Brioche nehmen.
Aber alles gut, ist nicht schlimm.
Hier stehen schon die Adventskalender, sehe ich gerade.
Ja, du, wir haben Adventskalender gebastelt. Also ich bin ja ein...
Alter, ist Anfang November.
Ist Mitte November erstmal. Und das zweite ist, wir...
Heute ist, naja,
der 11. Okay. November. Ja. Wir sind schon im zweiten Drittel. Klugscheißer. Nein, wir haben tatsächlich den einen jetzt schon fertig gemacht, weil mein Sohnemann nächste Woche aus dem Praktikum zurückkommt. Und dann sollte der Kalender für ihn fertig sein. Und dann hat das so eine Dynamik ergeben und dann wurden die zwei anderen auch noch gemacht. Ich bin ja so ein Kalenderverweigerer, das heißt, ich habe keinen, aber meine Frau und meine Kiddies, die haben jeder
einen. Oh, dann bastel ich dir einen.
Ich mag keine Kalender. Ist mir egal. Ich mach die auch nicht auf. Dann stresst mich mal, nee, nervt mich meine Familie, bis drei Türen hinten und so.
Das steht ein Kalender mit einer Tür. Boah. Am 1. gibt es eine Flasche Whisky und die kannst du dann jeden Tag ein CL
trinken. Ja, genau.
Zwei CL trinken.
Ja. Hier, dein Kalender, Whisky-Kalender. Ja. Das ist ja nur eine Flasche. Ja, hier. Jeden Tag.
Ja. Habe ich irgendwo mal gesehen, dass dann so Striche drauf gemalt wurden und durfte dann 24 Mal den Drap eingießen. Das ist eigentlich ganz geil. Obwohl, nee. Nee,
ist irgendwie nicht auch geil.
Nee.
Ich finde auch immer nur Kalender und so nicht cool. Eigentlich, man macht
die auf, das, ich stellt das
die
immer,
Samples einfach nur weg und dann...
Oh, ich habe das mal mitgemacht bei so einem Adventswichteln im Fastrack-Forum. Da hast du dann irgendwie 6 Samples zugeschickt bekommen oder was auch immer derjenige, der dich gewichtelt hat, dachte, was geil ist. Ja, dann hast du die auch noch rumliegen. Also du trinkst ja nicht jeden Tag. Also das ist ja, weiß ich nicht. Und bei einem Adventskalender bin ich auch kein Fan von mit Whisky. Ich finde Adventskalender mit Schokolade ist irgendwie witzig und entspannt und vielleicht irgendwie, ich finde Wichteln viel schöner, wenn man so aus der Kalten irgendwie was hingelegt bekommt. Oh, wo kommt denn das her? Wer war denn das? So, das ist viel schöner. Mhm. Adventskalender sollte nicht zu crazy sein.
Also wenn du jetzt
und Alkohol finde ich da grenzwertig.
Wenn man jetzt sagen würde, das ist halt quasi ein großes Tasting-Set, ne, dann ist es okay. Aber das muss halt auch ein Thema haben und alles. Ich finde es halt so, dann hast du einfach random da irgendwie Abfüllungen drin. Das trinkt man dann ja auch nicht. Das stellst du ja nur weg. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Tasting-Set mit 6 Flaschen drin, ne, 6 Samples, dann hat das ja oft ein Thema. Ne?
Ja.
Also, was hatte ich heute in der Hand hier? Malls of Germany, den unabhängigen Abfüller von der Edelbrennerei, von der Sauerländer Edelbrennerei.
Nee.
Malls of Germany.
Das ist die Sauerländer Edelbrennerei.
Doch, doch.
Nein.
Die haben mich heute angerufen. Ich weiß jetzt ganz genau, dass die das sind.
Nein. Malls of Germany?
Ja.
Das ist doch so ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen deutschen.
Das ist das kann sein, dass die auch irgendwie miteinander da drin hängen, aber das sind unabhängige Abfüller mit verschiedenen Abfüllungen drin.
Genau, da haben sich so mehrere Deutsche zusammengetan. So,
genau, aber das wird aus der Sauerländer heraus
gemanagt. Ach so, okay. Irgendwie. Ja.
Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, die hatten Anfang September ein Tasting und da haben die mich heute angerufen, wie das denn so war und Feedback und sowas. So ein Online-Ding, so ein Online-Tasting.
Ja.
Auf jeden Fall, da hast du dann halt deine 6 Samples. Und das hat ein Thema.
Ja.
Und das finde ich auch cool. Für einen 24er-Kalender reicht das Thema wahrscheinlich nicht aus.
Nee.
Ne? Und dann hast du halt irgendwie ein Konvolut von kleinen Samples drin. So ist das cool. Ne? Aber weil du dann halt quasi sagst, okay, die haben 6 Abfüllungen, wir probieren 6 Single Casks von deutschen Abfüllungen. Ne? So ein schönes Probierset finde ich toll. Ne? Mit jeweils 5 CL. Weil du würdest dir die Einzelflaschen nie holen.
Mhm.
Also zumindest jetzt nicht aus der Kalten heraus. Als jemand, der sich lieber in eine schöne Flasche schottischen Whisky kauft, der würde sich wahrscheinlich eher weniger einen dreijährigen Fading Hill Single Malt aus Schieß mich tot, wo die sitzen, holen. Ne? So. Und deswegen, kleines Set, alles schön. 24er Set, brauche ich das?
Weiß natürlich nicht. Ja, es gibt ja aber auch für alle anderen Sachen. Es gibt ja Adventskalender mit Parfum, mit Bier, mit Sexspielzeug mit, hast du nicht gesehen? Pff. Alles zu viel. Alles zu viel, egal was es ist. Ich finde dieses reduzierte, geile bisschen Schokolade, von mir aus so einen coolen mit 24 Überraschungseiern, finde ich ganz geil. Aber wenn es dann...
Tim kriegt einen mit 24 Angelködern. Och, morgens mal ein Würmchen oder eine Made oder eine Fliege.
Nee, aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Ne? Das wird dann halt irgendwann zu viel tatsächlich. Ich mag das so, wie ihr das hier gemacht habt, mit so selbstgepackten Säckchen. Da denkt man auch drüber nach, was könnte der, diejenige sich irgendwie, worüber könnte sich die Person freuen. Es sind bestimmt unterschiedliche Sachen drin. Das ist doch cool. Das ist schön. Bei uns gibt es immer so, wir haben zwei Kalender. Und zwar einen auch so selbst gemacht, wo im Endeffekt so spannende Sachen drin sind. Und da kann, ich habe ja zwei Kinder und jedes Kind kann quasi immer am geraden oder am ungeraden Tag jeweils es öffnen. Das heißt, ein Kind fängt auch an und ein Kind hat dann immer den 24. Und an dem Tag, wo das Kind dann quasi nicht dran ist, darf es dann den Schokoladenkalender öffnen. Und da wird es in diesem Jahr wahrscheinlich der Nutella-Kalender. Dann schauen wir mal. Weihnachten. Zugeguckt. Ich musste einfach stehen bleiben. Ich habe heute zugeguckt. Da waren die mit einer Hebebühne und haben den Weihnachtsbaum geschmückt. Das war total... total heilsam, da einfach zu gucken. Ach, guck mal, der Typ, der steht da oben in Riesenbaum, 25 Metern Höhe, und hängt da die Weihnachtskugeln auf.
Also am 11.11. um 11.11 Uhr fängt ja eigentlich, also heute fängt ja eigentlich Fasching an.
Kamelle,
die Saison. Und zumindest, dass man sich einen Arsch zulötet, ab 11.11 Uhr.
Bist du Faschingsmensch?
Nee. Aber wenn man reingerät, trinkt man halt gerne mit.
Ich kann dir sagen, kennst bestimmt Obelix.
Klar kenne ich Obelix.
Bin
ich
Obelix ist in den Zaubertrank gefallen. Mhm. Ich bin als Kind in den Faschingseimer gefallen. Mein Vater war Präsident im Karnevalsverein.
Wirklich?
Ich habe Fasching gehasst. Da, 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 da. Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch bitte. Ich habe es gehasst. Man musste sich verkleiden und auf Knopfdruck gute Laune haben. Und als Kind durfte man ja noch nicht mal saufen, dass man gute Laune hatte. Wirklich ganz schlimm, zum Fasching, zum Karneval, zur Fasenacht zu gehen, was auch immer wir es nennen. Ist mir wirklich völlig egal.
Bist du denn dafür so ein Halloween-Typ als Gegenpart? So das amerikanische Modell, dass man sich wenigstens verkleidet?
Zu Halloween? Nee, ich gehe mit meinen Kindern mit und freue mich, dass sie Spaß haben.
Und presst ihnen dann nachher die Süßigkeiten ab. Die Hälfte gehört mir, ich bin der Manager.
Oh, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, Tim.
Das war wirklich herzallerliebst. Ich war ja während Halloween in Barcelona und ich kam wieder. Meine Kinder, wirklich alle beide, jeweils aus ihren gesammelten Halloween-Sachen was abgedrückt. Und gesagt, hier, du warst ja nicht da, wir haben dir was mitgebracht. Das fand ich wirklich schön, da war ich kurz gerührt.
Ja, das kann ich verstehen. Wenn Süßigkeiten abgegeben wird, das muss Liebe sein.
Da dachte ich mir auch so, das ist viel mehr wert. Bedingungslose
Liebe.
Das ist viel mehr wert, von den eigenen hart erarbeiteten Süßigkeiten was abzugeben, als alles andere.
Und die werden ja noch jeden Tag weniger, von ganz alleine.
Ich denke, du isst keine Kohlenhydrate.
Wir haben nicht mehr so viel, sagen meine Kinder, aber wir haben nicht mehr so viel.
Ich war am Wochenende bei meinem Sohn im Bett. Eine leere Milka-Schokoladenverpackung gefunden. Da hat sich irgendwann jetzt eine ganze Milka-Schokolade reingetan.
So weggeatmet, ne?
Keine Ahnung wann. Da dachte ich mir so, wo kommt denn das her?
Ja, cool. Ja,
das war witzig. Wir unterhalten uns heute gar nicht über Whisky weiter. Das ist schade.
Wir könnten ja zurückkommen zum Thema Kyrö.
Der riecht noch gut.
Der riecht immer noch gut, ja.
Aber wie gesagt, die Nase. Die wird jetzt zitrisch. Das ist eigentlich spannend.
Auch.
Wird es ein bisschen säuerlicher?
Es ist sehr special. Ich glaube nicht, dass das auch taugt für eine Core-Range-Abfüllung.
Also, du hast vorhin Bowmore gesagt, aber dieses Zitrische, was jetzt rauskommt mit dem, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Rauch dabei wäre, wäre es bei Bowmore.
Ja.
Ich finde, kann man machen.
Kann man machen. Mhm. Nein, also das ist schon okay. Brauche ich jetzt aber auch nicht als Flasche haben, aber das ist für Freaks, für Leute, die die Brennerei mögen, die werden die eben im Schrank haben.
Ja,
aber so viel Sonderabfüllung kommt da ja nicht.
Hast du dir zuletzt irgendeine Flasche gekauft? Also ich habe eine einzige Flasche, die ich gerade möchte.
Ich habe den Standard von Kyrö. Den habe ich da.
Es gibt zwei Flaschen, die ich möchte.
Von Kyrö?
Nee, insgesamt in der Whisky-Welt.
Ach so.
Gibt es zwei Flaschen, die ich möchte und die ich aber eigentlich nicht, wo ich sage so, oh Leute. Einmal Redbreast 18, der gerade neu rauskam.
Mhm.
Zweitens Scupper 16, der jetzt neu rauskommt. Möchte ich nur probieren. Beziehungsweise beim Skapa 16, da wäre ich auf jeden Fall schwach, das weiß ich jetzt schon. Gefällt mir alles an der Flasche. Das Design ist schön, spannend, 48 Volumenprozent, spannend. Skapa gibt es nicht so oft. Finde ich schon cool. Ich fand nämlich früher den 16er, den es ja gab, ganz geil. Das Problem war, der war wässrig aufgrund dessen, dass er mit 40 Volumenprozenten abgefüllt wurde. Und das war nervig. Und jetzt, wenn der mit 48 kommt, ist der, glaube ich, ganz gut. Und es ist mal was, es ist was anderes.
Man hat das nicht so oft. Also ich bin mal gespannt, das ist lange her, dass ich Skapa getrunken habe. Den 16er hatte ich ja auch mal. Und der hat so einen, der ist so milchsäureartig, so irgendwie.
Ja.
Ich mag den Style nicht so. Also es war nicht so meins. Ich habe das probiert und hat mir nicht so gefallen. Deswegen bin ich gar nicht so. Also
das ist irgendwie. Ja, doch, das finde ich spannend. Aber es ist schön. Ich habe jetzt mal alle drei, den 10er, den 16er und den 21er bestellt als Sample.
Okay.
Können wir ja einfach mal in einer der nächsten Folgen probieren. Würde mich auf jeden Fall interessieren.
Mhm.
Gab so eine Flaschenteilung im Fassstarkforum. Habe ich mal seit langem mal wieder an einer Flaschenteilung teilgenommen. Oder drei Flaschenteilungen. Ich habe einen Wahnsinnsschuss gemacht. Und zwar habe ich einen Craig Ethel ersteigert bei eBay.
Klingt so nach alt.
Craig Ethel, keine Ahnung, Flasche nie gesehen. Flaschenform sieht aus wie alter, richtig alter Johnny Walker.
Mhm.
Steht auch drauf, Blair Ethel Distillers.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, Craig Lachie oder Blair Ethel?
Ich gehe davon aus, dass es ein, also es steht auf Blair Ethel Distillers drauf. Ich gehe davon aus, dass es ein Blair Ethel ist. Und wir haben letztens bei einem Stammtischkumpel hier uns einfach zu viert zusammengesetzt. Jeder hat ein bisschen was mitgebracht. Habe ich die Flasche mitgebracht und habe die Flasche aufgemacht. Bin ich vom Glauben abgefallen. 43 Volumenprozent. Ich habe, glaube ich, 39 Euro für die Flasche bezahlt. Aus den höchstwahrscheinlich Ende 60er, Anfang 70er. Todesstoff.
Ach cool.
Unfassbar gut. Also wirklich, füllst den ein, der tut nicht weh, nichts, aber alles passt perfekt zusammen. Es ist wirklich unfassbar, wie gut das Ding ist. Also wenn ihr irgendwo da draußen mal eine Flasche Craig Ethel seht, habe ich noch nie gehört. Ich habe es auch Jens Fahr mal gesagt, hier, guck mal die Flasche an, hast du eine Idee? Der konnte mir dann sagen, von wann das ungefähr ist. Und dann bin ich auf eBay gegangen und durch Zufall gab es noch eine zweite Flasche. Habe ich die auch noch bestellt. die bekommt allerdings Jens jetzt irgendwann, weil er auch Interesse an, weil er hat auch die Marke noch nie gehört. Okay. Craig Ethel sagt mir gar nichts. Muss, wie gesagt, dadurch, dass die Flaschenform wie bei Johnny Walker ist, irgend so ein Ableger, also firmenmäßig war das wahrscheinlich irgendwie alles eins damals.
Das kann ja für irgendeine Supermarktkette eine eigene Abfüllung, ja, was auch immer das gewesen ist.
Und da dachte ich mir so, ey, für so einen Spottpreis, sowas unfassbar Gutes, das ist wirklich, du riechst da dran, du schmeckst es und es ist einfach nur die Essenz von dem, was du von einem wirklich alten, guten Whisky erwartest.
Ist aber ein Blend, oder?
War ist das ein jetzt Blend. Ein?
Okay.
Steht zumindest drauf. Keine Ahnung, was da drin ist. Also es kann auch sein, dass da Craig Ethel draufsteht und dann ist es Royal Bracklar.
Bracklar.
Royal Bracklar.
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 Heißt ja so, oder?
Bracklar, Bracklar.
Bra.
Sehr schön. Apropos hier Bra und Bracklar, Bracklar.
Dexi?
Nee, Mucke.
Ach so. Oh.
Du ich hast schon dir, was rausgesucht. Ich habe dir was geschickt.
Ja.
Und zwar, ich habe aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum, gerade so ein kleines Wu-Tang-Clan-Revival.
Gehst du eigentlich jetzt hier in den Felsenkeller?
Zu was?
GZA?
Habe ich gar nicht gesehen, der ist im Felsenkeller?
War ja. Warte, sage ich dir Bescheid.
Genius GZA, mittlerweile, ja, ich hab vor ein paar Tagen wieder ein Lied von ihm gehört, und zwar dieses Ich lebe für Hip-Hop mit DJ Tomek.
Ja.
Und Curse und Reen. Mit den dreien, glaube ich. Ich glaube, MC René, Curse und eben GZA.
Morgen.
Da bin ich da wohl nicht.
Schade. Morgen, GZA with the Funky Nomads.
Nomads, ich glaube, so eine Band. Ist aber auch egal.
Ja.
Ich habe, also Wu-Tang Clan Live hat mir noch nie so gut gefallen, ehrlicherweise.
Die haben, okay,
die haben sich nie sehr viel Mühe gegeben live.
Schade.
Ich habe den Clan schon zweimal gesehen. Einmal in Berlin und einmal in Köln, glaube ich.
Ja.
War beides nicht so toll. Nicht das, nee, hier, Redman Method Man habe ich gesehen. Das war geil.
Das glaube ich.
Im Club. Junge. Das war in der Diskothek. Haben die gespielt.
Krass.
An der holländischen Grenze in NRW. Das war crazy. In so einer Großraumdisse. Und da gab es so 5 Floors. Und in einem Floor haben die gespielt. Wir sind irgendwie 100 Kilometer dahin gefahren, nur wegen denen. Und dann haben wir erst gecheckt, dass es so eine Großraumdisse war, wo die gespielt haben.
Was?
Aber war geil.
Das glaube ich. Hätte ich auch Bock drauf.
Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Genau. Ich höre gerade viel Wu-Tang Clan wieder, alte Sachen. Und habe in dem Zuge auch parallel mir so ein paar alte Soul-Schinken rausgesucht von den Tracks, die wiederum genutzt werden, um die Instrumentals zu bauen. Mhm. Und da habe ich einen Song für die Liste, weil ich jetzt ja nicht alles mit Hip-Hop da voll flacken will immer. Und zwar die Grundlage für Cream, Cash Rules Everything Around Me. Klassiker von
Bill, ja.
Genau, Klassiker vom Raekwon-Album. Und dazu sozusagen die Soul-Grundlage. Weil Wu-Tang Clan hat damit angefangen, nicht als erster, aber so quasi in der Breite und in der Fülle, keine Jazz- oder keine Funk-Platten, sondern Soul-Platten zu nehmen. Dafür steht so der Wu-Tang Clan so. Und
Schaust du da manchmal tatsächlich bei Who Sampled oder so, was da für Platten zugrunde liegen? Weil das finde ich ja viel spannender manchmal, zu schauen, okay, krass, was ist denn hier eigentlich versampled worden?
Eigentlich nicht. Also ich mache das manchmal, wenn mich das wegen einem Track besonders interessiert.
Ja.
Aber in der Regel mache ich das nicht. Aber es gibt von Wu-Tang halt sozusagen zu den einzelnen Platten immer das Tracklisting quasi mit den Original-Soul-Grundlagen rausgebracht wird. Da gibt es schon ewig.
Okay.
Ist quasi mit Wu-Tangs Erfolg kurz danach schon immer rausgekommen. Da haben so schlaue Firmen, die Rechte an den alten Soul-Songs hatten, haben dann gesagt, ja, komm, dann bringen wir noch so ein Shaolin-Soul raus, 1 und 2 und 3, weiß der Geier was. Da gab es ja viel. Und dann konnte man auch die Tracks wiederum gut verkaufen. Aber das ist schön, das sind tolle Soul-Songs. Ist halt immer, Soul ist ja ein bisschen schwermütiger Soul. Die Jungs waren ja auch nicht so einfach. Oder ich weiß nicht, wie die heute drauf sind, aber damals war das ja auch schon eine verrückte Kombo mit viel, viel Pain und viel, 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 viel Stress im Leben. Und dadurch war das eher schwermütiger Soul, den die so gesampelt haben. Mhm. Finde ich, hört man auch an der Musik von denen.
Sehr cool.
Genau.
Auch ein bisschen was, so ein Upmoving, ein bisschen was mit guter Laune.
Gute Laune.
Gute Laune. Laune. Und zwar hätte ich gerne die Donna Summer mit I Feel Love.
Mm.
Finde ich, ist ein sehr, sehr auf dem Punkt guter Song in ganz, ganz vielen Gelegenheiten. Es ist im Auto gut, es ist in der Bar gut, es ist mit Freunden gut, wenn es nicht zu laut ist. Es ist aber bei einer Party gut, wenn es laut ist. Also geht immer dieser Song ganz, ganz großartig. Und dieser, was ist das, der Lauf im Hintergrund ist kein Bass, das ist ein Synth-Lauf oder irgend sowas,
ja.
Ist einfach unfassbar gut. Und deswegen I Feel Love, Donna Summer.
Donna Summer auch ungefähr 12 Trilliarden Mal gesampelt.
Wahrscheinlich, ja, kann ich mir nicht anders vorstellen.
Ist auf jeden Fall ganz, ist auch Hip-Hop-Schule auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr geil.
Es gibt eine Too Strong Line.
Too Strong musst du kurz erklären.
Too Strong ist eine Dortmunder Hip-Hop-Band aus den 90ern und Anfang der 2000er. Der Lange und Doze sind die beiden Rapper und dann hatten die wechselnde DJs. Und da gibt es eine wunderbare Line, da schimpfen sie so auf diejenigen, die dann immer die gleichen Samples nehmen und die geht, glaube ich, irgendwie so, ich muss jetzt mal überlegen, kauf dir doch die Donna Summer und den Funky Drummer. Also James Brown, ne, so. Also, das fand ich auf jeden Fall immer sehr lustig. Es wurde ja immer in alle Richtungen irgendwie gedisst. Und damals ging es noch dagegen, dass man irgendwie sich zu einfach Beats baut, indem man einen Funky Drummer nimmt oder was auch immer, ne? Also die Soul, die Funk-Classics nimmt halt, ne? Und nicht über diesen Tellerrand hinausdenkt. Wobei die selber eigentlich ziemlich oft so die gängigen Samples genommen haben. Also ich habe mich selber auch nicht immer so dran gehalten, aber ich habe die immer sehr gemocht. Too Strong, Zulu Nation im Übrigen, als Bewegung. Es gab ja damals die Zulu Nation im Hip-Hop, so mit Advanced Chemistry und diesen ganzen Leuten aus Heidelberg und Köln. Und die haben ja mal so keinen Alkohol und es war alles immer so ein bisschen wie Straight Edge bei den Hardcore-Leuten. Und da hat die Dortmunder, die waren immer so Party-Leute und die haben immer gesagt, oder die NRWler, die haben, also mehr im Nordwest-NRW, und die haben dann gesagt, wenn ihr die Zulu Nation seid, sind wir die Silo Nation. Bier und saufen und feiern und so. Das war so, okay. War so eine Art Gegenbewegung.
Oha.
Genau.
Ich habe hier gerade nochmal in den Kühe reingeschnüffelt.
Ja, Snüffel.
Der macht am, also wenn der ein bisschen im Glas ist, macht er richtig auf. Da wird er richtig fett. Und das positiv nochmal, buttrig.
Ja, schon ein bisschen.
Und das mag ich. Ich mag das ja bei Springbank, dass die oft auch so ein bisschen buttrig sind. Viele sehen das als Fehlnote ein. Das ist so eine Buttrigkeit. Aber zum Beispiel der alte Glenlivet, den ich bei Claudio und Benedikt probieren durfte, der hat da auch so eine leichte Buttrigkeit.
Fehlnote.
Und das wird, die Fehlnote kommt aber eigentlich aus der, also ist eine Fehlnote bei anderen Destillaten, wie zum Beispiel jetzt einem Obstler oder so. Da willst du sowas nicht haben. Beim Whisky ist es schon wieder okay. Und da würde ich, jetzt haben wir die Musik kurz abgehakt, das ist mir letztens aufgefallen, ich habe letztens einen Podcast gehört, hier von Tim Melzer, wie heißt denn der?
Fiete Gastro.
Fiete Gastro, Grüße gehen raus. Und da hatten die den, ich glaube, er heißt Hans Reisetbauer, der Brennergott aus Österreich, macht ganz, ganz tolle, extrem gute, klare, präzise Obstbrände.
Ist das der für Sido diesen Kabum-Wodka und Kabum-Gin und Kabum-Whisky macht?
Nee, das glaube ich nicht, dass das der Hans Reisetbauer macht. Okay. Ich glaube eher, dass das, da gibt es andere Unternehmen in Deutschland, die das sehr gut können, die zum Beispiel auch diesen, wie heißt die Bude, Everman Whisky machen.
Whatever, man.
Aber was würdest du jetzt nachsehen?
Ob der, wer den Sido-Whisky macht.
Wer den Sido-Whisky macht, warum ist nicht dein Telefon?
Weil das irgendwo hier nicht liegt.
Das liegt direkt vor dir. Der lag doch gerade
ein Telefon. Mein Telefon liegt hier nicht. Das habe ich weggeräumt, so. Weil es doch manchmal
bimmelt. Kabum-Whisky. Es gibt wirklich Kabum-Whisky?
Sido hat Kabum. Also, der hat angefangen mit Kabum-Wodka, mit Kabum-Gin war das zweite und das dritte ist Kabum-Whisky. Und das kommt aus Österreich. Das ist ein österreichischer Schnapsbrenner, der das macht. Das weiß ich.
Zusatzinformation. Kabum GmbH. Sagt mir jetzt nichts.
Nee, das ist jetzt die Marke von dem, ne? Aber wenn du da drauf gehst, müsstest du eigentlich auch.
Ja, aber die Marke sitzt in Köln und Kabum-Hersteller steht hier Kabum, Menge 0,7 und dann steht direkt da Land Deutschland.
Nee, es ist ein österreichischer Brenner.
Deutschland.
Der hat so eine Corporation mit so einem. Der züchtet seinen eigenen Hafer und so. Das ist auch irgendwie so ein Freakzeug.
Josef Fahrthofer.
Der Fahrthofer
Josef. Okay, also anderer. Hans Reisetbauer war dort zu Gast.
Fahrthofer und Reisetbauer klingt aber schon irgendwie ähnlich.
Null. Nur ungewöhnlich.
Beides
ungewöhnlich. Aber was da zur Sprache kam, war im Endeffekt die Präzision, die man zum Brennen braucht und so weiter und bla 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 blub blub. Und er hat dann als Obstbrenner darüber geredet, dass ja die Schotten Whisky falsch brennen, wo ich mir so dachte, Alter, Schuster, bleib bei deinen Sohlen. Die
brennen ja so dreckig, das ist ja nicht ordentlich gebrannt.
Genau, wo ich mir so dachte, du kannst doch jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Obstbrand, was eine ganz andere Grundzutat hat, als Grundlage hat, genauso gebrannt wird wie ein Getreidebrand.
Ja, du, aber die Kornbrenner, die destillieren ja auch viel besser, die machen das richtig schön hoch.
Naja, und genau dieses zu sagen, okay, das muss alles klar und rein und auf Perfektion. Und da habe ich dann auch so gedacht, so, Alter, nein, hör auf damit, was erzählst du? Und wenn der Typ ein Whisky macht, dann weiß ich genau, dass das ultra beliebig, langweilig.
Whatever, man.
Ja, genau, whatever, man wird. Und da habe ich mir so, oh, da hat es mir richtig gejuckt. Also da kam wirklich der Lehrer in mir durch, so Klugscheißer-Modus
on. Und, oder ich gehe auf X.
Ja, ich gehe auf Instagram.
Ich, alter Mann, sage, ich greife zum Telefon. Nein, ich gehe natürlich auf X.
Genau.
Und mach da Shitstorm.
So ungefähr. Da dachte ich so, Alter, das ist doch genauso, als würde ich jetzt sagen, ich bin ein Wermuthersteller und fange an zu sagen, nein, damit ein Wein richtig gut ist, da muss man dann Kräuter hinzufügen. Also, wie, naja. Da habe ich mich so ein bisschen aufgeregt. Das fand ich ein bisschen strange.
sowas zu vergleichen. Es ist doch nicht umsonst so, dass unterschiedliche Destillate unterschiedliche Herangehensweisen haben. Das sieht man ja auch, ich meine, du hast ja ganz viel über Mezcal erzählt, da schon.
Das ist ein ganz seltener Moment, wenn der Tim so abrantet hier. Das finde ich sehr gut. Haben wir nicht oft.
Entschuldigung, ey, das hat mich so aufgeregt, der Typ.
Ich merke das.
Ich hätte ihn am liebsten durch den Kopfhörer gezogen. Das wollte ich nochmal loswerden.
Sehr gut, Fiete Gastro. Ich höre mir die Folge vielleicht mal an und dann schreibe ich irgendeinen bösen Kommentar. Ihr Luschen.
Mach das. So, damit schließen wir jetzt mit was Negatives. Wir müssen
noch was Positives. So ein Fiete Gastro-Diss am Ende.
Nee, noch was. Nein, ich mag wirklich den Sebastian und den Tim. Also ich höre das sehr gerne tatsächlich.
Ich mag auch Tim. Aber nur den anderen, den hier aus dem Podcast, nicht den Koch.
Ja, sehr gut. Das ist natürlich selbstverständlich.
Nein, ich mag auch Tim Melzer davon abgesehen. Ich war schon mal zwei Mal bei dem Essen.
Ah, ich war.
Aber ja, schon länger einmal, her.
Ja. Es hat heute ein bisschen gedauert, bis wir reingekommen sind, habe ich gemerkt. Was ich aber gut fand.
Tim, so ist das, wenn wir 4 Wochen Pause gemacht haben.
Genau, genau. Und es hat mir trotzdem sehr viel Freude bereitet.
Ja, mir auch. Da sind die verknoteten Enden so ein bisschen entflochten und müssen sich erst wieder zusammenführen.
Now we need to tie up loose ends.
Yeah.
Das flasht mich gerade. Das habe ich jetzt das dritte Mal in den letzten zwei Wochen gehört, dass Leute das auf Deutsch übersetzt haben. Ist das in anderen Regionen Deutschlands, wird das wirklich verwendet? Offene Enden zu verknoten, habe ich noch nie gehört, wie ungelenk ist das, das zu sagen, auf Deutsch. Auf Englisch macht das natürlich total Sinn, aber auf
Deutsch, ich weiß nicht, normalerweise ist es ja so, dass man eher sagt, man muss den gordischen Knoten zerhacken, um wieder.
Geil, das ist wieder typisch deutsch, martialisch, Killer.
Ne? Weil eigentlich ist der Knoten ja was, nicht was Positives. Ne? Der gordische Knoten, der hält ja Dinge zusammen, die nicht zusammen sein wollen. Mhm. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Und deswegen will man den ja irgendwie zerschlagen oder zerhacken. Mhm. Aber ja, das man könnte es auch nett andocken oder sonst was formulieren, aber weiß nicht, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wo ich das her habe.
Just asking.
Bestimmt von Fiete Gastro. Habe ich heimlich gehört. Nee, habe ich nicht.
So, ihr Lieben da draußen, uns hat es Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Wir haben heute weniger geschmatzt, auf jeden Fall. Denkt dran, am 30.11.24, 19 Uhr, Dr. Hobbs, Super Tasting, Craft Beer meets Whisky. Und als Special Guest Lukas Werner von Starward.
Also ist wirklich ein fettes Line-Up, muss ich mal sagen. Das ist schon stark. Hobbs selber schon geil.
Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt. Dann schaut einfach Whisky, mal beim Dr. Dann Hobbs mit vorbei. Lukas,
ne, guckt auf die Homepage. Da könnt ihr Tickets ziehen.
Und am 1.2., wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für einen Vati braucht und in der Nähe von Leipzig wohnt oder
für die Mutti oder das Enkelkind.
Für die Mutti
wenn's auch denn, gut. Wenn's Enkelkind denn
das habe ich im Übrigen ist. Mitbekommen, dass ja ganz, ganz oft bei so Tastings, das habe ich ja schon mal gesagt, ja, die Begleiterinnen von den Beschenkten, was ja tatsächlich oft so ist, dass die Beschenkten männlich sind, die ein Whisky-Tasting bekommen, dann haben die Begleiterin und dass dann diese Begleiterin zum Schluss die rauchigen Whiskys hart feiern und dann sowas sagen wie, endlich ist mal was Ordentliches auf dem Tisch.
Die gehen dann direkt vom Tasting ins Tattoo-Studio und holen sich dann ein Artback-Logo für den Oberarm, die Ladies.
Das stimmt. Das können wir machen. Können wir vielleicht gleich mit anbieten. Muss ich mal gucken, ob wir einen lokalen Tattoo-Artist mitbekommen. Ja. 1.2. Altes Papierlager in Leipzig. Kommt vorbei. Ich freue mich. Tschüssikowski.
Bye-bye.